Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Oscorp. Brauchen Sie Seide, mit der Sie sich von Hochhäusern schwingen können? Dann kaufen Sie Oscorp-Seide. Nur echt von genmanipulierten Spinnen.
Ey Mädchen.
Genau, ey Mädchen. Es wird jetzt ausnahmsweise nicht sexuell.
What?
Ja.
Bisschen enttäuschend jetzt.
Weißt du, ich war da einmal zu Gast und habe für immer deren Bewertungssystem zerstört.
Jan, das nächste Mal, wenn du einen Döner auf der Bank liegen siehst, dann ruf mich an, ich überweise dir das Geld per PayPal, dass du dir einen frischen Döner kaufst, anstatt diesen Döner von der Bank zu essen. Und den Kannibalismusfilm, den finde ich, ja.
Den finde ich ganz toll.
Ja, ich weiß.
Das ist eine meiner Lieblingsliebesgeschichten.
Ich habe ja so einen kleinen Daniel-Crush auf Kevin Costner. Nothing, nowhere, not at all.
Er wird durch eine junge Frau ersetzt und das Franchise geht dadurch kaputt.
Ich finde, das ist eindeutig.
Hart und geschmacklos, so wie du.
Wann ist das eigentlich passiert, dass Thomas Kretschmann unser Mann in Hollywood geworden ist?
Lebe dein Leben, als wär's dein letztes.
Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben, was haben wir denn jetzt? Wir haben Mitte Juli, kann man schon sagen. Ah, wir haben schon sowas von Mitte Juli. Und es ist so heiß, dass es heute, wo es mal hier in Frankfurt nur 26 Grad hat, ich dachte, boah, ist echt kalt und mir erstmal Socken angezogen habe. Aber okay, das ist das neue Normal im Sommer der Klimakatastrophe. Damit müssen wir jetzt alle klarkommen. Punkt. Nicht klarkommen, sondern genießen dürfen wir hingegen meinen Gast, den ich jetzt begrüße mit der üblichen Frage. Hallo, du da drüben, wer bist denn du?
Ja, Grüße gehen raus und wieder rein. Ich bin Jan und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Jan, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
Ich sage dann immer, ich bin überall unterwegs im Internet als Zwangsdemokrat. Dann erwähne ich immer als erstes Twitter. Wir wissen, Twitter hängt immer noch am Seidenfaden. Aber auch sonst bin ich überall Zwangsdemokrat. In der Podcast-Welt könnte man mich entweder kennen, weil ich andauernd hier sitze oder von meinen eigenen Formaten von Team Schere oder von der Wendeltreppe ins Nichts.
Wann kommt die nächste Folge Wendeltreppe ins Nichts?
Oh, die kommt sehr bald, das kann ich dir sagen. Je nachdem, wann diese veröffentlicht wird, vor ihr.
Ja, dann gönn dir mal.
Ich brauche meinen Kalender.
Ich würde sagen, wir machen ein Wettrennen. Wer schneller veröffentlicht. Wir machen ein
Wettrennen. Das sieht aus, als wäre es der 5. August, an dem die nächste Wendeltreppe erscheint. Die ist auch schon aufgezeichnet.
Es kann gut sein, dass ich da noch vorher komme mit dieser Folge. Okay. Ja, aber wir raten hier keine Wendeltreppen und reden auch nicht über Treppen. Na, oh, doch, ich muss gleich abschweifen. Und zwar habe ich neulich ja mit Chris diese Diskussion geführt über mal wieder irgendwie, dass das Star-Kino gar nicht gibt. Und dann meine These war ja, das gibt's schon noch so, aber es sind eigentlich die weiblichen Stars, für die Leute ins Kino gehen, während die Männer sich alle in irgendwelche Franchises flüchten. Außer jetzt so die alte Riege. Und da habe ich irgendwie noch drauf rumgedacht und da war meine eigene nächste Überlegung, war, wer sind denn eigentlich die neuen Treppenmänner, Jan? Wer ist denn so, wenn jetzt die Generation Scorsese, Spielberg, also die sind ja jetzt bald weg einfach, die sind ja einfach so alt, wer kommt denn danach? Wer ist denn jetzt so Anfang, Mitte 30, von denen du sagen würdest, so, boah, das wird auf jeden Fall ein Treppenmann?
Also erstmal würde ich sagen, die sind auf keinen Fall weg. Man wünscht sich das immer. Die halten länger durch. Guck dir fucking Clint Eastwood an. Der ist über 80 und macht jedes Jahr noch 2 Filme. Ich weiß nicht, also ich kenne das auch so aus der Wissenschaft, so manche Professoren, die auf ihren Professorenstühlen sitzen, so weißt du, die hören einfach nicht auf. Bis sie tot umfallen, publizieren sie immer noch denselben Scheiß. Auf jeden Fall, also das passiert erstmal, auch in den nächsten 30 Jahren kommen noch Clint Eastwood-Filme wahrscheinlich. Ansonsten habe ich trotzdem eine klare Antwort. Ich glaube, das sind die A24-Männer. So, du weißt schon, ich gehe wieder ein bisschen Richtung Elevated Horror, Ari Aster auf jeden Fall, zum Beispiel. Ja. Oder wie heißt der andere? Wie heißt denn der von A Ghost Story zum Beispiel?
Ah, gute Frage. Ist das nicht, nee, das ist der Typ, der mitspielt, ist doch einer von den Afflecks.
Casey Affleck. Ich fürchte, der Bruder von Ben Affleck ist schon ein Treppenmann und Ben Affleck wird ja langsam zu so einem alternden Treppenmann. Ich weiß auch nicht.
Du meinst David Lowery. Casey Affleck ist ein Treppenmann.
Also ich glaube, der hat was sehr Treppenmanniges. Hat er nicht auch? Ach nee, Ben Affleck hat hier Regie geführt bei Argo und bei dem anderen.
Also
dann ist Ben Affleck der ausgewachsene Treppenmann. Mhm. Und der andere ist Treppenadjutant.
David Lowery hätte mir jetzt nichts gesagt, aber er hat einen prächtigen Schnurrbart in der Wikipedia, möchte ich mal sagen. Das ist schon sehr treppenmannerig.
Ich glaube, das geht in die Richtung. Ich glaube, diese Art von Treppenmann.
Okay, I see.
Weil wenn du jetzt schaust, die werden von den genau gleichen Leuten gefeiert, die früher Scorsese aus den gleichen Gründen geil fanden und immer noch finden. Ich glaube, die A24-Männer, und der hat wirklich einen sehr prächtigen Schnurrbart.
Aber zu Ghost Story habe ich auch noch einen Fun Fact in den, als ich den geguckt habe, fiel mir zufällig auf im Abspann, dass es das Bettlaken-Double gab. Und ich dachte mir, wie geil muss das denn gewesen sein, dass da irgendjemand wahrscheinlich, keine Ahnung, von wann ist der Film? Von 2017, dass da jemand 2016 auf irgendwelchen Partys in Hollywood stand, so, und was machst du so? Ja, ich bin Schauspieler. Oh, hast du irgendwas gespielt, was ich gesehen habe? Na, ich weiß nicht. Ich spiele gerade das Bettlaken-Double für Casey Affleck, wenn er mal keine Lust hat, unter dem Bettlaken bei A Ghost Story rumzustehen.
Weißt du, ich denke, so tragische Figuren wie die Leute, die die ganze Zeit The Mandalorian spielen, wenn Pedro Pascal nicht da ist, immer, die werden ja auch nie die Anerkennung bekommen für die eigentliche schauspielerische Leistung, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Körperlichkeit über dieses Bettlaken erzählt wird. Vielleicht ist es da ähnlich wie bei Mando, wo ja viel auch über so die Gestik und die Haptik von dem Ganzen passiert, ne?
Ja.
Ich habe einen vergessen, Robert Eggers natürlich. Der ist jetzt schon ausgewachsener Treppenmann, weil der, du weißt schon, der interessiert sich für so große historische Stoffe.
Wer ist das? Sag mal kurz ein Stichwort.
Lighthouse, Northman.
Ah, oh ja.
So.
Ah,
ja. Genau, der mag die historische Seite und der mag so Avantgarde-Stilmittel irgendwie, die er super geil findet, und hat eine Faszination für die Technik des Filmemachens. Das ist immer ganz wichtig, so Christopher Nolan und so eine Scheiße. Mm. Ne?
Ja,
das ist immer ganz wichtig, du musst das Medium auch wirklich über alles hypen. Okay. Ich glaube, das ist so jemand, der ist schon ausgewachsener Treppenmann.
Okay, das sind Antworten, da merkt man gleich die Expertise bei dir. Da bist du eindeutig Experte. Du bist auch Experte beim geilen Gallisch, aber bevor wir dazukommen.
Ah, das geile Gallisch.
Das geile Gallisch. Hab ich noch eine Frage, nicht hier in meiner Mission. Einerseits diesen Podcast wieder ein bisschen niederschwelliger zu machen, damit Leute, die ihn neu hören, auch wissen, worum es hier geht. Und andererseits auch mehr offene Fragen zu stellen. Es lautet die Frage an dich. Erkläre uns doch mal den Spätfilm in 5 Sätzen.
Ich weiß nicht, ob ich genau auf 5 komme. Das Gute ist, ich hab's genau eben gemacht. Eben waren meine Mitwohnerinnen und ein Freund von ihr saßen auf dem Balkon und haben gefragt, was ich denn da gleich mache, warum ich hier so Kabel ausrolle und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin heute im Spätfilm zu Gast. Und dann hieß es, ja, was ist denn der Spätfilm? Dann habe ich versucht, so zu beschreiben, dass immer das, was ich, also erstmal fange ich immer mit dieser Zweiteilung an. Ich sage immer, es ist ein Filmpodcast und es geht immer in der einen Folge geil um den Film und in der Folge davor lernt man den Gast kennen und spielt lustige Spiele und so weiter. Und dann habe ich gesagt, eigentlich höre ich manchmal diese Spielefolgen viel lieber.
Okay, für mich reicht das schon so. Wenn die Leute dann hier eingestiegen sind, haben sie einen ersten Einstieg bekommen, was der Spätfilm in 5 Sätzen ist. So.
Versuche ich das immer, wenn ich sage, ich mache hier wieder geil gallisch. Und dann fragen sie immer, warum ich denn hier geil gallisch mache. Dann habe ich auch keine richtige Antwort.
So. Ja, weil du hier der Experte für Sprachen bist und eigentlich lade ich dich ja auch nur deswegen ein.
Natürlich.
Ich warte immer auf diesen Blog und ich freue mich schon darauf, was du uns dieses Mal wieder am geilen gallisch mitgebracht hast.
Geiles gallisch. Auch da, wir halten, soll ich anfangen mit geilem gallisch?
Ja, bitte.
Dann halte ich es auch hier einfach mal niederschwellig, da spricht der Rheinländer, niederschwellig an und sage nochmal eine kleine Einführung ins gallisch. Gallisch ist eine tote keltische Sprache.
Mhm.
Lebende keltische Sprachen sind sowas wie Irisch, Schottisch, Walisisch und Bretonisch zum Beispiel. Und die sind verwandt mit mehreren ganz alten Sprachen, sogenannten festlandkeltischen Sprachen, von denen die letzten so, ja, Jahr Null und ein paar hundert Jahre danach ausgestorben sind, beziehungsweise so langsam vom Lateinischen assimiliert wurden oder übernommen wurden, wie alles in der gesamten Region. Und eine von diesen Sprachen ist das Gallische. Das ist von den sehr trümmerhaft belegten festlandkeltischen Sprachen noch mit die am besten belegte, wo wir auch einige hundert Inschriften haben und darunter auch einige längere. Trotzdem verstehen wir nicht alles in dieser Sprache, weil viele Wörter nur einmal auftauchen, wir immer halt nur oft raten können, was es heißt im Vergleich mit verwandten, benachbarten Sprachen und ähnlichen Texten. Das ist, was man, glaube ich, wissen muss über das Gallische. Das ist die Sprache, die Asterix gesprochen hat, ganz kurz gesagt, ja.
Darf ich gleich mal eine Anschlussfrage?
Bitte.
Gibt es denn Wörter im modernen Französisch, wo du sagen würdest, oder wo wir sagen können, dass die eindeutig noch aufs Gallische zurückgehen?
Oh, jede Menge, ganz viele. Also in allen europäischen Sprachen sogar. Wir haben den Karren, der Karren auf Deutsch ist immer so ein Thema, der ist auch überall. Englisch Car, Carriage, der ist irgendwie überall. Sogar ins Türkische hat er es geschafft, glaube ich. Die Galata, das sind auch ein gallischer, festlandkeltischer Stamm, saß in der Türkei. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Wir haben bestimmt noch mehr, vor allem Französisch ist voll davon. Es muss man mal gucken. Es gibt so Gallismen, Galitismen oder so. Gibt es etliche auf Französisch. Wie war das mit der Nase? Ich weiß nicht, irgendwas war. Aber Französisch ist voll mit solchen Wörtern. Also da sieht man Einfluss auf jeden Fall.
Okay, cool.
Ah, wunderschön. Möglicherweise ist das Wort blind, aveugle oder so, also ausäugig quasi, wurde vorgeschlagen, dass es dem Gallischen nachgebildet ist. weil wir haben Ex-Ops auf Gallisch, also ausäugig für blind, haben wir nur einmal in einer meiner Lieblingsinschriften, aber es ist halt sehr viel früher belegt als dieses Ab Oculis, aus dem dann das ausäugig nachgebildet wurde. Also es könnte sein, dass das so eine Kalk ist, so eine Lehnübersetzung, so wie Skyscraper, daraus mache ich Deutsch Wolkenkratzer oder so. Ich nehme die einzelnen Teile, du weißt schon.
Ja.
Habe ich gerade erst gelesen, fand ich charmant. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das stimmt, dass das Gallische sehr viel früher belegt ist mit dieser Formulierung. Ab Oculis erst später im Latein für als Ausdruck für blind. Ja.
Ja, nice. Und was hast du uns jetzt heute am geilen Gallisch mitgebracht?
Na, wir machen ja eigentlich, also im Prinzip machen wir das Genre versaute Inschriften, beziehungsweise, also wir sind da mehr so zufällig reingerutscht, weil ich einmal mehr so random über einen lustigen Text erzählt hatte, über dem, du weißt schon, das Bututon oder Busuton vorkommt. Irgendetwas, das da gegeben wird und wo man sich etymologisch nämlich nicht sicher ist, ob es entweder die Quaste ist, also der Schwanz, oder die Lippe, der Mund irgendwie. Dann hat sich das so gewunden über den möglicherweise Gott oder das Epitheton eines Gottes Busumaros, der großschwänzig oder der großlippige ist, und es hat sich nie so richtig geklärt, du erinnerst dich?
Ja, ja. Ich muss heute noch lachen darüber.
Dieses mit dem Gabi Bututon Imon, also gib mir dein oder nimm mein, nein, irgendwie so, du weißt schon.
Ja.
Das war ein sogenannter Spinnwirtel, Englisch Spindle Whirl. Und das sind diese kleinen Gewichte, die dann immer so an so einem Spinnenrahmen sind, irgendwie, die drehen sich die ganze Zeit. Das sind so Gegengewichte, und wenn du eben aufhörst, dann bleiben die stehen, und dann ist halt diese Inschrift zu lesen, die da drauf ist. Das heißt, es wurde auch immer offenbar so für Comedic-Effekt benutzt, dass dann da irgendwas Versautes steht. Und das ist ein eigenes Genre. Es gibt da ein Dutzend von oder dann sogar noch mehr aus verschiedenen Regionen, ich glaube alle aus Frankreich. Und ich dachte, wir machen einfach da weiter. Wir haben beim letzten Mal auch schon welche davon gelesen, oder?
Ja.
Genau. Und ich habe dir für heute, habe ich dir zwei Stück geschickt, wenn ich das richtig sehe.
Ich muss auch hochscrollen, denn wir hatten hier so ein paar technische Probleme, weswegen sich die Aufnahme ein bisschen verzögert hat. Aber ich habe sie gefunden.
Sehr gut. Du hast die 112 und die 117, glaube ich. Nee, die 121 hast du.
Ah ja, L121 genau, und so. L112.
Ja. Genau, das ist die durchlaufende Nummer, mit der diese Inschrift nummeriert sind. L steht für Latein, also Latino-Gallisch quasi. Das ist Gallisch mit lateinischer Schrift. Das gibt's auch mit Griechisch und mit etruskischer Schrift, aber am meisten eben mit lateinischen Buchstaben. Genau. Und du siehst schon, das sind wieder so, sieht aus wie so kleine Ringe, die man sich aufsetzt.
Ja.
Und die sind auch gar nicht so viel größer. Das sind diese Spinnwirtel. Die hingen dann an so Seilen, glaube ich. Mhm. Ja. Und es ist immer schon eine Transliteration darunter. Mit welchem möchtest du anfangen?
Fangen wir mit dem niedrigeren an.
Dann machen wir einmal die 112, ja? Da lies mal vor.
Natavim Pi Ok. Okay, natürlich ist natürlich die Frage jetzt, wenn ich das oben als V lese, dann muss es ja unten auch. Also wird es wahrscheinlich eher ein U sein. Natavim Pi Okurmi da.
Erstens machst du da gar keinen Fehler. Das ist eine Zeit, in der war das V noch nicht erfunden, beziehungsweise das U war noch nicht erfunden. Das ist das Gleiche. Also gerade in lateinischer Schrift, klassisch Latein, das U ist entweder, also das V oder U ist entweder ein U oder halt ein W. Also so wie der Sound, den du immer für Englisch V machst, obwohl es Englisch W ist. Genau, das heißt, da machen wir keinen Unterschied. Ist auch das G ist noch nicht erfunden und das J ist auch noch nicht erfunden. Also der Zeitpunkt der lateinischen Schrift. Nata Wimpi, genau, ist die erste Zeile. Beim zweiten gibt es so einen, du hast es als O gelesen, es könnte ein O sein, es scheint aber mehr so ein Ornament zu sein. Das taucht auf diesen meisten von diesen Dingern, taucht sowas ohne Lautwert auf. Ein O wäre ohne so einen Punkt in der Mitte. Das scheint mehr so Deko zu sein, um die Zeile voll zu kriegen irgendwie. Ja.
Okay, also wäre das dann Kurmi.
Kurmi da. Und da ist, glaube ich, sogar so ein Punkt, wie so ein Worttrenner. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie nur Dreck ist oder ob das so gewollt war. Oben haben wir das nicht. Wir haben ein bisschen ein Leerzeichen oder so einen großen Abstand zwischen Nata, Wim und Pi.
Und dann kommt ein Punkt, und um das I von dem N zu trennen.
Genau, also die Zeile geht los bei Nata auf jeden Fall. Und da lernen wir jetzt gleich was ganz Besonderes. Nata Wimpi, ja? Ja? So fangen die fast alle an. Zum Beispiel habe ich dir doch auch mal die allererste geschickt, die wir hatten, die 119. Das ist die mit dem Bututon oder Busuton. Wie geht denn die los?
Ich glaube, die habe ich nicht mehr hier drin, weil ich irgendwann mein Handy zurückgesetzt habe.
Die geht auch, also die enthält in der ersten Zeile das Wort Gnata. Moni Gnata geht da los. Und das Wort Gnata kennen wir, mal mit G vorne, mal ohne G. Das kennen wir genauso aus dem Lateinischen. Nata gibt es auch in einer anderen Lautvariante, nämlich Geneta. Das ist die Tochter. Also eigentlich etymologisch Tochter, die der Spross, der Abkömmling quasi.
Das ist wollte so ein Wort, gerade sagen, steckt da so natale Geburt irgendwie drin.
Das ist dasselbe, genau. Das ist geboren quasi. Das ist die Tochter. Nata, also Nata kennen wir, Nata und Gnata kennen wir auch aus dem Gallischen. Und du merkst schon, es ist immer gar nicht so leicht zu sagen, was ist Gallisch, was ist Latein. Weil die Sprachen sind miteinander verwandt und die sind natürlich auch noch relativ ähnlich und haben viel gemeinsamen Wortschatz. Und natürlich, wenn sie dann noch lange Kontakt haben, nähern sie sich einander noch mehr oder wieder an. Und nehmen natürlich auch viele Lehnwörter aus der anderen Sprache. Also Nata oder Gnata kann sowohl ererbt von der Form, kann es sowohl Gallisch sein als auch Latein. Es scheint aber also auf jeden Fall ein gallisches Lexem zu sein, weil wir das auch aus Namen kennen zum Beispiel. Ja, es gibt Devognata als Namen. Und es gibt auch, Achtung, Bussugnata, die Schwanztochter.
Die Mundtochter.
Beziehungsweise die Mundtochter, genau. Also das ist die Tochter, beziehungsweise allgemein einfach Mädchen. So hat man offenbar respektlos junge Frauen angesprochen. Mhm. Und so gehen die fast alle los. Fast alle von diesen Dingern, kannst du schon merken, gehen mit Nata los oder Gnata.
So, ey Mädchen.
Genau, ey Mädchen, genau. Damit haben wir auch schon das erste Wort identifiziert, nämlich Nata. Dann haben wir noch Wimpy. Tja, ich könnte es fragen, ob du Ideen für Wimpy hast, aber ich glaube, da fischt selbst die Keltologie im Trüben. Mhm. Es gibt das walisische Wort, das mittelwalisische Wort, kümmerische Wort Gwimp. Und das heißt schön oder hübsch. Mhm. Und das könnte der lautlichen Form hier entsprechen, Wimpy. Und natürlich ergibt es durchaus Sinn zu sagen, diese Inschrift beginnt mit Hey, schönes Mädchen. Mhm. So. Beziehungsweise ganz viele von diesen Inschriften beginnen mit Hey, schönes Mädchen. Und das ist die gängige Deutung. Ja? Also Hey, schönes Mädchen. Und dann kommt irgendwas, was das Mädchen machen soll. Mhm. Und da haben wir Kurmi da. Hast du schon gesagt. Da ist ein Wort und Kurmi ist ein Wort. Mhm. Ideen?
Also der Kontext ist ja wahrscheinlich wieder eine, dass es irgendwie sexueller Natur ist. Da wird wahrscheinlich das schöne Mädchen aufgefordert, irgendeinen Akt zu vollziehen, möchte ich mal behaupten. Aber ich habe jetzt gerade, mir kommt nichts, was irgendwie in der Nähe von Kurmi wäre.
Von Kurmi nicht, aber vielleicht von da. Das ist eine ganz bekannte indogermanische Wurzel, die es in fast allen alten Sprachen gibt in der Ecke. Auf Latein, auf Griechisch, auf Altindisch sogar, überall.
Okay.
Das ist die Wurzel für geben, Latein dare.
Mhm, okay.
Und du hast auch schon richtig gesagt, es geht darum, dass das Mädchen etwas machen soll. Da ist ein absolut okayer Imperativ von da. Gib. Mhm. Genau. Und auch da, du merkst schon, wir sind hier in einem soziolinguistischen Bereich, da ist überhaupt nicht mehr klar, ob das Latein oder Gallisch ist. Und oft wurde es auch so, in vielen dieser Inschriften wurde es auch so als Wortspiel wahrscheinlich gemacht oder benutzt, dass du es quasi so oder so lesen kannst, so auf den verschiedenen Sprachen, was verschieden ist.
Hm. Interessanterweise, ich hatte mal kurze Abschweifung, ich habe ja Kommunikationswissenschaft, außer mit linguistischem Schwerpunkt, studiert in Aachen, wo es einen großen Gebärdensprachforschungszweig gab. Und ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt, aber ich hatte durchaus irgendwie so ein, zwei Seminare. Und da weiß ich noch, dass die gebärdensprachlichen Muttersprechern, Sprachlerinnen so Aufgaben gegeben haben, dass sie irgendeine Geschichte nacherzählen sollten. Und dann die SprachenwissenschaftlerInnen denen immer sagten, hier, ihr wechselt da ständig von der Gebärde in die Geste über und macht nur noch reine Gesten und macht gar keine Gebärden. Und die MuttersprachlerInnen dann sagten, nee, wir sind die ganze Zeit am Gebärden. Und da halt auch so ein ständiger Registerwechsel stattfand, der den MuttersprachlerInnen halt gar nicht aufgefallen ist, weil das für die sehr, sehr natürlich war. Kann ich mir das genauso vorstellen?
So ähnlich. Also ich würde sagen, ist ein bisschen ein Sonderfall, weil da Geste, Gebärde, also ist schon mal irgendwie ein anderer Schnack, aber im Prinzip ja auch eine natürliche Sprache. Und man kann auch in Gebärden nuscheln zum Beispiel.
Ja.
Der klassische Fall nennt sich Code-Switching und ist sowas, wo du quasi zwei Sprachen nebeneinander hast in deinem Alltag und die miteinander vermengst. Ganz
okay.
Das ist also, ich finde es immer geil, zum Beispiel wenn, ich weiß nicht.
Wenn du jemanden auf Türkisch telefonieren hörst und dann fällt zwischendurch ein deutsches Wort sowas.
Genau, ich wollte genau das erzählen. Ich habe nämlich in der Straßenbahn irgendwie saßen so ein paar Mädels von einer Weile und dann haben sie so, genau, sich so aufgeregt, irgendwie halt auf Türkisch. Ich habe nichts verstanden, aber zwischendurch war dann scheiß Berufsschule. Kann dann so als Wort vor das. Ja. Genau, aber es kann auch noch weitergehen, dass du quasi mitten im Satz wechselst oder ganze Syntagmen übernimmst oder so. Also das ist so der einfache Fall, einfach viele Lehnwörter, Fremdwörter benutzen. Ist da einfach eben auch so wirklich, dass du stark daran wechselst. Das ist also wir können es uns immer nicht so krass vorstellen, aber ich meine, es gibt Regionen auf der Welt, da ist man prinzipiell 7- oder 8-sprachig oder so und hat irgendwie, weißt du, mit den Leuten in der Werkstatt spricht man die eine Sprache und mit den Leuten zu Hause die andere Sprache oder so. Da kommt es viel häufiger vor. Und wenn man zweisprachig ist sowieso, und das hier ist so ein Bereich, also Gallisch-Latein, wahrscheinlich konnten alle, die noch Gallisch konnten, auch schon Latein.
Ja.
Und haben das als Verkehrssprache benutzt. Deswegen erwarten wir auch eigentlich, dass da Code-Switching stattfindet. Und genau das ist auch einer der letzten Vorkommen von Gallisch überhaupt, bevor es quasi ausstirbt. Deswegen passt das hier sehr gut. Code-Switching heißt das, ja.
Also wir haben hier definitiv jetzt Hey, schönes Mädchen, nimm Kurvi. Kurmi.
Gib.
Nein, gib Kurmi.
Genau, da ist geben. Das Dare, Donum, das Geschenk, hat man auch ganz vielen englischen Lehnwörtern, also Lehnwörtern im Englischen zum Beispiel noch. Genau, Donate, ja. Und so weiter. Das ist geben. Es wird jetzt ausnahmsweise nicht sexuell.
Oh, what? What?
Ja.
Bisschen enttäuschend jetzt.
Ist ein bisschen enttäuschend. Ist trotzdem schön. Ist inhaltlich wirklich schön. Du kennst, ich habe gerade gesagt, du kennst wahrscheinlich kein Wort, das mit Kurmi verwandt ist, aber eins wirst du doch gleich kennen oder eins, das vermutet wird, das damit zusammenhängt. Was wir nämlich machen, wenn wir ein Wort nicht kennen im Gallischen, ist natürlich immer erstmal die verwandten Sprachen gucken. Ne? Also man fängt immer möglichst nah an. Also wenn ich irgendwie verwandten Dialekt habe, nehme ich den zuerst. Also erst die anderen festlandkeltischen Sprachen, dann die anderen keltischen Sprachen, dann die anderen indogermanischen Sprachen, dann die aus der, also erst die aus der Region, da wahrscheinlich zoome immer so raus. Und hier gibt's einen sehr guten Kandidaten. Es gibt nämlich altirisch Kudim und kümmerisch Kuru. Und das heißt Bier.
Mhm.
Das war möglicherweise mal das Wort für die Gischt oder so. Oder hängt mit russisch Korm Futter zusammen.
Mhm.
Das ist das Wort für Bier. Wahrscheinlich ist ja einfach Bier gemeint. Wahrscheinlich, und das ist jetzt der Punkt, den du vielleicht kennst, wahrscheinlich ist auch Latein Cervesia davon abgeleitet, dass noch in vielen romanischen Sprachen und anderen Sprachen heute das Wort für Bier ist. Meine Lieblingsentwicklung davon hat sich im Gordelischen getan, also in den Sprachen, die vom Altirischen abstammen, also Schottisch, Irisch und Manx. Ja. Da ist Cullum, das Bier der Schaum, ist irgendwann einfach zum normalen Wort für irgendwie Party, Weggehen, Treffen geworden so. Und das kennen wir auf Deutsch auch, ne? Heute Abend Bierchen. Oder so. Und wenn wir einfach das zu Ende denken, dann ist Bier irgendwann das Wort für Fest. Und das ist ganz schön, weil es ganz viele Komposita davon gibt. Also es gibt das Kurmchul, das ist das Musikbier. Das ist dann das Konzert oder Festival, ja, oder das Zusammenkommen Musik spielen. Und es gibt auch das Kurmkurk, das gibt es im Schottisch-Gälischen, das mag ich sehr gerne. Das ist übersetzt das Bergbier. Und das heißt Picknick.
Ah, das Bergbier ist das Picknick.
Okay. Das Bergbier ist das Picknick. Also Bier heißt inzwischen, also Kurm heißt nur noch irgendwie Party oder Zusammenkommen. Finde ich eine ganz süße Entwicklung. Punkt ist, das hier ist wahrscheinlich Kurmi, die Form passt perfekt, ist einfach das Bier.
Also, hey, schönes Mädchen, gib ein Bier oder hey, schönes Mädchen, lass uns Party machen.
Nein, hier ist es auf jeden Fall noch Bier. Also, dass man eine Party macht, passiert dann wirklich nach dem Altirischen in neueren keltischen Sprachen.
Verstehe.
Auf Walisisch ist es zum Beispiel immer noch das Wort für Bier und wahrscheinlich war es hier auch noch das ganz normale Wort für Bier. Und das ist also, ist jetzt nicht super sexuell anzüglich, aber du hast genau vor Augen, oder? Also, ich denke an diese scheiß Plakate, die so in so Männer-WGs hängen, du weißt schon, so darum steht das Bier immer so weit unten im Kühlschrank und dann beugt sich halt so eine Frau vor oder so, ja, weißt du, also ist dieses Blablabla, Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und so, diese Mallorca-Kultur auch, also ich sehe das komplett, also das sind diese Sprüche so im Zeichen des Patriarchats, man kennt die heute noch. Und ich glaube, genau da können wir diesen Spindle-Whirl einsortieren, was nochmal mehr dafür spricht, dass die offenbar von Männern für Frauen gemacht wurden. Also nicht nur, weil da drauf steht, hier, küss mich dies und das, sondern es auch wirklich noch andere abschätzige Slogans halt so aus dem Genre sind.
Merci.
Das ist das Erste. Hey, schönes Mädchen, bring Bier. Gib mir Bier.
Okay, lass uns zum anderen übergehen. Ich muss sagen,
genau.
Fand jetzt so ein bisschen auch so eine traurige Pointe irgendwie.
Leider.
Dass am Ende doch irgendwie auf das Patriarchat seit 2000 Jahren zurückzuführen ist, aber gut.
Ja, weißt du, ich lese ja auch total gerne so, ich habe mit meinen Studierenden letztes Semester, habe ich im Lateinkurs, habe ich so Toiletteninschriften aus Pompeji gelesen und so, weißt du, und das ist natürlich spannend, weil das ist so ein Alltagstext, da fühlt man sich so richtig, als wäre man nah dran und irgendwie wirklich so in dem Geist so dabei, merkt dann aber auch, der Geist ist derselbe wie heute eigentlich, also da stehen die genau selben Sachen, wie sie heute noch stehen, weißt du,
ich weiß mal,
also, ja.
Das ist doch auch, das hatte ich damals mitbekommen, als sie hier den Bundestag restauriert haben und ich weiß nicht, warst du auch mal drinne? Da gibt's so eine
im Bundestag, ja.
Ja, genau, da gibt's so eine Säule, an der haben sie so hinter Glas ein Graffiti quasi von den sowjetischen Befreiern konserviert, die sich da halt verewigt haben, indem sie da in den Stein geritzt haben.
Ja.
Und als sie das halt freigelegt haben, war es Riesensensation und bis es dann halt jemand mal übersetzt hat und halt genau solche Sachen nur draufstehen. Und nur so, ah, guck mal hier, was wir gefunden haben.
Die aber, haben sich da verewigt.
Halt. Genau, da sind halt auch die gleiche Form von Sprüchen.
Na, ich habe dann quasi im Lateinunterricht von diesen Inschriften gesprochen und dann war ich natürlich so geprimed und bin dann in demselben Gebäude, im Seminargebäude, bin ich auf die Toilette gegangen und da standen halt auch Sachen und da waren so zwei Klotüren und auf der einen stand, sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst und auf der anderen stand, ficken fetzt. Und das ist so geil, weil das ist eigentlich genau dasselbe, genau die Genres, die wir auch genau da im Pompeji hatten, so, weißt du?
Mein Liebster, ich schweife weit ab, meine Schule war direkt neben der Gießener Uni und wir hingen die ganze Zeit eigentlich da immer nur in der Mensa rum und da wurden alle drei Monate die Klowände gestrichen, um das ganze Graffiti wieder loszuwerden. Und irgendwann hat jemand mal die rhetorische Übertreibung, die ich trotzdem sehr lustig fand, an die Wand geschrieben: Klowände streichen ist wie Bücher verbrennen.
Wo Klowände gestrichen werden, werden bald auch Menschen gestrichen.
Ja. So in etwa.
Also ja, ich finde es schon erkenntnisreich und aufschlussreich, dass sich das eigentlich nicht verändert hat als Kulturtechnik. Ja. Aber du hast recht, auch irgendwie eine traurige Pointe, dass halt das Patriarchat immer noch da ist und immer genauso lebenskräftig. Wobei ich nicht sagen möchte, es geht überhaupt nicht bergauf. Also in vielen Dingen haben wir es sicherlich besser als in der Antike vielleicht. In manchen aber auch leider überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich sehr frustrierend.
Tja.
Zurück in die Jungs-WG.
Mit der L121.
Muss ich selber raussuchen.
Aus Auxerre stammt die, das sehe ich hier gerade.
Ja, nicht aus Auton diesmal, aber auch aus Frankreich. Genau, du wirst gleich sehen, warum ich dir die zusammengegeben habe, die beiden.
Ah, da ist Nata Wimpy, also da steckt wieder die schöne Tochter drin.
Genau, es ist immer so zweigeteilt. Ne? Also dieser Ring hat eine Zeile oben, eine unten, die laufen aufeinander zu, ja.
Dann haben sie da, sind sie sich wohl selbst nicht sicher, ob da zwischen dem V und dem I ein Punkt ist, aber ich würde mir jetzt mal ohne lesen, dann wäre es Wimpota.
Wimpota, genau. Nata Wimpy Wimpota.
Ja, also ist das gleiche Wim wie in Wimpy? Was
das könnte
ja sogar
das gleiche Wimp sein quasi,
ja,
ne?
Was ja dann auch wieder sowas wie, war das nicht schön?
Das heißt schön, genau.
Also, schöne Tochter, schön Ota.
Schön Ota. Wir bräuchten dann noch irgendwie eine Endung, so irgendwie Wimpo. Da haben wir immer noch Ta, das ist
irgendwie unklar. Okay.
Ne? Wimpo. Ich finde es ganz, ich finde es spannend, dass du sofort die Verbindung aus Wimpy und Wimpo oder Wimpy und Wimp ziehst irgendwie. Mhm. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall immer so gedacht. Also wir haben es hier mit Sprachspiel und irgendwie sowas zu tun. Mhm. Haben aber irgendwie keine vernünftige Wortgrenze und keine Segmentierung mit diesem Wimpy und mit diesem Wimpo da unten. Ne? Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, die Ähnlichkeit ist bewusst. Ich kann dir wieder eine Deutung anbieten. Wer vielleicht so richtig fest im Lateinischen ist, hat es hier schon erkannt oder rausgehört. Du kannst nämlich auch anders trennen. Du kannst auch Pota sagen. Und Pota ist wiederum ein lateinischer Imperativ.
Mhm.
Und heißt Trink.
Mhm. Mhm. Also, aber dann wäre Wim, soll man Wim trinken?
Dann soll man Wim trinken. Und das ist das Ärgerliche daran. Wim könnte natürlich irgendwie die Kraft sein, ja. Latein wirre, der Mann. So, oder Wim trinkt den Mann im Akkusativ, keine Ahnung. Oder, und das hat man vorgeschlagen, dass es quasi eine Abkürzung oder es war zu wenig Platz für Vinum ist, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, es lässt sich natürlich jetzt nicht nachweisen, weil man so wenig Quellen, also oder so wenig Originalstoff, aber es könnte ja auch theoretisch sein, dass da einfach jemand einen Rechtschreibfehler gemacht hat, dass da jemand Win mit N schreiben wollte, so trink Wein und dann halt nicht wusste, wie man es schreibt und, oder Vinum nicht wusste, wie man es schreibt und es dann halt irgendwie so hingerotzt hat.
Das passiert oft, aber es ist trotzdem immer, also wenn ich eine Inschrift interpretiere, dann ist ein Rechtschreibfehler unterstellen immer das Letzte, was ich machen kann.
Ja, I see your point.
Trotzdem haben wir ganz viele Inschriften, auf denen Fehler gemacht werden. Also noch dazu, es gab ja keine Rechtschreibung, sondern man hat eigentlich so geschrieben, wie man es gehört hat. Und trotzdem, da passieren auf jeden Fall Fehler. Was ich denke mir, wenn ich immer so eine Steinplatte habe, dann ist es ja auch richtig Arbeit, jeden einzelnen Buchstaben zu machen. Mhm. Ich hämmer da richtig was rein mit meinem scheiß Meißel. Da müsste man auch denken, ich passe extra auf, dass jeder Buchstabe auch richtig ist. Ne? Ist aber nicht so. Wir haben sehr viel Rechtschreibfehler, sehr viel Durchgestrichenes auf Inschriften. Das stimmt schon.
Es gibt ja im Internet unzählige Fotos von Tattoos mit Rechtschreibfehlern. Also.
Stimmt.
Ich glaube, wo Menschen Fehler machen können, da machen sie es.
Diesen einen TikToker, der es immer so vorliest, als er es.
Der ist super. Ja. Der immer so überbetont vorliest.
Tja, mehr habe ich dazu nicht. Es könnte Vinum sein, es könnte eine Kurzform, es könnte einfach ein Fehler oder irgendwas sein zu Vinum. Dann hätten wir Trinkwein. Und das passt zumindest semantisch irgendwie ganz gut. Und es wäre auch wieder halb Latein, halb Gallisch. Richtig zufriedenstellend finde ich es aber nicht.
Das heißt, im Grunde sind wir hier aber doch so beim Saufepos. Also, hey, schöne Tochter, gib Bier und hey, schöne Tochter, trink Wein.
Genau, deswegen habe ich dir die beiden auch zusammen ausgesucht, weil sie beide das Thema Saufen haben oder zumindest womöglich das Thema Saufen haben. Und so werden wir uns weiter vorarbeiten mit den Themen dieser Spindleworld und dann gucken wir mal, was es vielleicht sonst noch so gibt.
Ich sehe schon.
Ist ein schönes Begleitprogramm hier.
Am Ende unserer Resident Evil-Reihe spreche ich fließend Gallisch.
Ja, damit wärst du nicht alleine übrigens. Es gibt ja also Celtic Revival, ist immer groß. Leute lieben Gallisch, Leute lieben alles, was mit Festlandkeltisch zu tun hat. Mhm. Und es gibt eine riesige Szene, die halt versucht, Gallisch wieder zu beleben oder halt so neo-gallisch zu machen. Das kommt natürlich vor allem so ein bisschen aus der religiösen, paganistischen Bewegung und Ecke, so, du weißt schon. Und das ist ganz, ganz, also ich glaube, das, was für die Leute, die altindisch machen, Yoga ist und die Kultur darum, sind für Keltologen dieses Celtic Revival-Zeug. Weil das Internet ist halt voll mit Gallisch-Wörterbüchern, die aber halt nicht wissenschaftlich sind, sondern halt so die 400 gallischen Wörter, die wir sicher wissen, nehmen und den Rest des Lexikons dann auffüllen mit frei erfundenen Sachen, die womöglich so heißen könnten oder die irgendwie aus modernen keltischen Sprachen entlehnt sind. Mhm. Und auch die Grammatik ist ja nicht vollständig im Gallischen überliefert. Das heißt, sie machen dann so Prozesse, die es halt im Irischen oder im Walisischen wieder gibt, weil sie denken, das sei dann nah dran. Das ist eine absolute Pest, wenn du irgendein Wort googelst, weil du irgendwie die Inschrift wiederfinden willst, dann kommen erstmal 100.000 neopaganistische Celtic Revival Seiten, die das irgendwie sagen, ja, dann wird er diskutiert, wie spreche ich das hier jetzt richtig aus im Neogallischen und wie flektiere ich denn da die Verben und so weiter. Hat eine Riesenlobby, hat mehrere Riesenlobbys, die in Neogallisch, was heißt wiederbeleben, eigentlich frei erfinden, weil also ja, von allen toten Sprachen, die man wiederbeleben könnte, ist das vielleicht nicht die einfachste Wahl, weil wirklich sehr wenig nur überliefert ist. Wir wissen nicht mal genau, wie der Konjunktiv aussah, aber Leute wollen das ihren Kindern beibringen. Also
ja, das erinnert mich aber auch wieder an dein TikTok, wo so ein indischer Stand-Up-Comedian meinte, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn ihr Yoga macht, ihr da heilige Texte zitiert? Ich stelle mir immer vor, wie das so wäre, wenn so ein skinny Indian Girl ihre Gymnastik macht, Pilates oder so, und dabei das Vaterunser von sich gibt.
Also hier Ave Maria Rosenkranz auf jeden Fall. Ja, ungefähr so ist es. Und so viel Respekt haben wir auch als Kultur dafür, wir verstehen das. Und das ist also wirklich albern. Ich glaube, also, ja, wobei ich glaube, richtig viel von der westlichen Yoga-Kultur ist wirklich rein auf diese Mystik und Chakren so hinaus und also kennt die Texte wahrscheinlich selber auch.
Ja, aber das ist ja auch genau der Reiz von diesem Gallisch, oder? Also dieses.
Genau das, ja. Das ist Mystik.
Weil wir halt so wenig wissen auch über die Kelten, dass da immer irgendwann auch eine besondere Weisheit
und die Anderswelt und die keltischen Feiertage und du weißt schon.
Ich habe auch die Nebel von Avalon gelesen.
Genau, ich glaube, deswegen, also Celtic Revival sagt man so seit einiger Zeit und so, das war nie tot. Also schon in der Renaissance wollten Leute gern Kelten sein irgendwie. Und ich glaube auch immer noch, ich war mal in so einer wunderschönen Buchhandlung in der Bretagne, die ist irgendwie The Green Man und alles war so, also überall hing auch so da war schon so Räucherstäbchen und so ein Kram. Es war alles sehr so, es will immer auf diese Mystik hinaus und immer auf, ja, vor allem diesen pseudo-religiösen Aspekt. Und natürlich, also nicht zu verschweigen, da treiben sich auch sehr viele Nazis rum und sehr viel Verschwörungstheoretiker. Da ist der Weg tatsächlich nicht weit von dieser Bewegung. Ähnlich wie beim Yoga und bei dieser Kultur übrigens auch, aber das haben so irrationale Überzeugungssysteme gerne an sich.
Ja, also es sind auch nicht alle so, möchte ich auch
natürlich nicht.
So ein apologetisches reinbringen.
Aber ich glaube, wenn du...
Ich kenne genau diese, genau, braune Esoterik, doch, das ist der Begriff dafür, dass man halt da tatsächlich sehr leicht und, wenn man nicht aufpasst, in Nazi-Kreise abrutschen kann, weil die da ja auch mit ihrer schwarzen Sonne und so einfach voll drauf stehen.
Ja, ich meine, also es machen ja auch die rechten Parteien so, nutzen das ja auch. So Leute, die schon den einen Scheiß glauben, so, weißt du, das ist die Zielgruppe, in dem sie halt dann sowas erzählen. Deswegen, also ich glaube auch anders. Versuch mal in Deutschland Yoga zu machen, aber wissenschaftlich. Also so, das ist wirklich, also, oder irgendwie sagen wir nur agnostisch Yoga zu machen, ist fast nicht möglich. Du bist ganz schnell kommst du da rein in gewisse Arten von, ja, ich sag mal Aberglauben.
Ja. Wird halt immer von Energieflüssen erzählt. So. Ja. Aber da müssen wir jetzt hier auch kein abschließendes Urteil über Yoga fällen, möchte ich mal bitte
sagen. Das ist man wirklich nicht hier.
Stattdessen sind wir hier, damit ich dir die Frage stellen kann, hörst du Podcasts?
Selbstverständlich höre ich Podcasts, mit Freude und Eifer.
Und in welchem Podcast steckst du denn gerade drin oder hast du gerade beendet?
Ja, ist das schön. Also es war nicht bewusst so geplant, es ist jetzt auch kein Honig ums Maul schmieren oder so, aber ich habe gerade dich gehört. Ich habe gerade die Folge zu Amazing Spider-Man mit Chris gehört, die, glaube ich, heute sogar erschienen ist, ne?
Oder gestern? Gestern, genau. Ist ein bisschen zu spät rausgekommen, aber gestern habe ich sie rausgehauen.
Die habe ich gerade eben im Bus von der Arbeit, habe ich die fertig gehört. Sehr schöne Folge.
Das freut mich.
Und ich muss anmeckern, ihr habt ein paar Mal die Raimi-Trilogie erwähnt und dann nicht diesen Jingle gespielt.
Ja, es ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber, also andererseits fand ich jetzt so beim Nachhören, ist ein bisschen nerviger als es als wir es live gemacht haben, haben wir uns ja die ganze Zeit beömmelt und ich dachte so beim Kontrolle hören, es nervt schon ein bisschen ständig diesen.
Ich habe mich mitbeömmelt.
Na gut.
Also natürlich will ich auch aus jedem Film was Positives rausquetschen, aber ich verstehe auch, dass, weißt du, wenn einfach ein paar Jahre vorher derselbe Film schon mal besser existiert hat, dann fällt es schwer, nicht immer den Vergleich zu machen, auf jeden Fall.
Ja, aber schön, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Sehr. Ich hatte auch viel Spaß an der Besprechung.
Ich mag die Reihe sowieso, ja.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil der nächste ist ja der, den ich nicht kenne, denn der einzige Spider-Man-Film, den ich nicht gesehen habe, weil ich dachte, also nee, also ihr braucht jetzt echt nicht mehr. So indirekt habe ich auch was gehört, wo du zumindest eben getroppt wurdest. Und zwar habe ich Sneakpot Thor Love and Thunder gehört, wo sie den besprochen haben und Christoph hat den eigentlich ganz positiv besprochen, um ihm dann am Ende 5,5 Punkte Punkte zu geben, um dich zu referenzieren, das sei nur du dran schuld.
Das ist mir so peinlich. Ja. Weißt du, ich war da einmal zu Gast und habe für immer deren Bewertungssystem zerstört. Und also immer, jede Folge wird dann so ganz stolz, ja, das ist mein neues Jan-Bewertungssystem. Ich versinke immer im Boden.
Ich finde das gut so, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich darf und werde auch dorthin zurückkehren, darf ich schon mal hinter den Kulissen verraten. Schön. Ich bin wieder eingeladen worden und überlege schon, wo ich diesmal bleibende Zerstörung anrichten kann.
Ha. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf diese Folge.
Es wird wieder um Vasektomien gehen, glaube ich.
Oh Mann.
Das ist unser Thema.
Ja. Hört, ich weiß nicht, welche Folge es war, hört im Spät, nein, nicht im Spätfilm, könnt ihr sowieso reinhören, aber ich meine, im Sneakpot hört rein, als Jan das letzte Mal zu Gast war, da wurde später, zu später Stunde sehr viel über Vasektomien und ich glaube auch hier vor heute und was nicht alles gesprochen.
Hashtag der Rotz muss raus, sag ich mal. Ja. Die Folge zu dem Luther-Film hat mir großen Spaß gemacht.
Ja. So. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, also erstmal, die nächste Rubrik hier ist traditionell das Film-Schätz-Quiz. Da kann ich schon mal sagen, dass Chris durch seine Beantwortung in der letzten Folge in der ewigen Rangliste auf den Platz 2 jetzt gehüpft ist. Du könntest dich theoretisch auch verbessern. Wir haben nur ein Problem. Wie ich schon sagte, wir haben irgendwie vor 2 Wochen schon mal versucht, diese Folge aufzunehmen. Da ist es uns wegen technischer Probleme, sind wir dran gescheitert. Und irgendwann innerhalb der letzten 2 Wochen habe ich versehentlich die Spalte Filmname aus meiner Tabelle mit den Filmen zum Filmschätzquiz rausgelöscht. Alle anderen Spalten sind noch existent. Und ich war jetzt auch nicht in der Lage, hier die in OneNote wiederherzustellen. Die Version, in der die Namen noch drin sind. Und jetzt, als es mir halt irgendwie 10 Minuten vor der Aufnahme aufgefallen, das heißt, ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, nochmal alle 50 Filmnamen darunter zu tippen. Das heißt, wir müssen heute eine Variante des Filmschätzquiz spielen, in der ich dir die Rubrik in Länge, ja, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin vorlese und du musst dann erraten, welcher Film es ist. Wenn du dann auch noch weißt, wie der auf Deutsch heißt, dann kriegst du einen Bonuspunkt.
Also erstmal, das liegt mir. Ich habe da natürlich Lust drauf. Ja, ich finde nur der Name Schätzen. Also ich schätze ja nicht den Filmnamen, oder? Das hat sich dann irgendwie erledigt.
Okay, das Filmnamen-Rate-Quiz.
Okay. Sowas Ähnliches mache ich ja auch schon in einem anderen Podcast. Also
ja, nur dass es hier halt keine Rezensionen gibt, an denen du da noch irgendwie Informationen bekommst. Du kriegst hier nur harte Fassung.
Außer in der Statistikfolge, die wir zuletzt veröffentlicht haben. Da gibt's die harten Fakten.
Ja. Dann sagen wir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 50.
Ja, 32 natürlich. Das war meine Rückennummer beim Feldhockey. Hat mir immer Glück gebracht.
Okay, 32. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Filme wir jetzt machen sollen, aber das sind einmal 1, 2, 3, 4, 5 mal 2, also 10 müssen wir machen. Okay, 31. Dieser Film ist 114 Minuten lang. Er stammt aus dem Jahr 2022, okay. Aha. Er war für 9 Oscars nominiert, hat aber 0 gewonnen. Okay, jetzt wird's leicht. Er hat ein Budget von 20 Millionen und die Hauptrolle spielt Colin Farrell und sein Name ist Patrick Sully Bahane und er war 46 Jahre alt.
Du meinst, das ist doch nicht etwa hier Chubby Woman of Greenland?
Ja, genau. Nein. War das nicht Chubby Woman of... Nee, Slender Man. I see your point. Slender Man of Australia war meins. Auf Iceland, sagte Christiane.
Chubby Woman of Iceland würde ich mir angucken als Film.
Ja, aber jetzt muss mir schon... Also er kriegt einen Bonuspunkt für auf jeden Fall. Und jetzt sag mir nochmal, wie er wirklich heißt.
Ich vermute mal, das ist The Banshees of Inisherin. Ich hätte nicht gewusst, dass der so viele Oscar-Nominierungen hatte.
Ich dachte, er hatte tatsächlich 9 Oscar-Nominierungen, hat aber am Ende keinen einzigen gekriegt. Aber
ich dachte, das wäre mehr so aus der Filmszene, den man so als Filmdude kennt.
Nee, also der hier ist ja, da können wir eigentlich auch mal schauen, wie alt ist jetzt eigentlich hier der Kollege, weil das ist ja auch so ein Treppenmann, nicht? Aber der ist jetzt auch schon, glaube ich, im besten Treppenmann-Alter, von daher.
Das ist von einem der McDonalds, ne?
Genau, ich weiß nicht,
das ist ein Treppenmann.
Oh ja, der sieht auch schon sehr treppenmännig aus. Martin McDonagh, ja, 1970, also
jetzt hier. Eigentlich zum Treppenmann, ja.
53, definitiv Treppenmann. Das ist bestes Treppenmann-Alter. Ja, dann sag mir doch mal eine Zahl.
Du kannst ja auch die Daten so oder so Stück für Stück rausgeben. Dann
okay, das ist eine sehr gute Idee, ja. Mhm. Aber hast du eine Zahl?
Die 11.
Der Film ist 115 Minuten lang. Hast du eine Idee?
Ja. 150. Tja, nee, ich glaube, das als Information reicht noch nicht.
Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Epos, sehen wir ja da.
Das geht mehr in Richtung Monumentalfilm als Busfilm. Mhm. Können auch einfach jeder x-beliebige 2020er Film sein. Die sind alle so lang.
Der Film ist aus dem Jahr 2003. Mhm. Er ist für 7 Oscars nominiert und hat einen gewonnen. Hast du da schon eine Idee?
Ich guck doch immer keine Oscars.
Aber es ist ja, ich habe nämlich auch gerade keine Idee, was das sein könnte.
Verdammt.
Ah, doch, jetzt. Ich habe gerade einen entscheidenden Hinweis in der Wikipedia gelesen. Naja, er hatte 79 Millionen als Budget. Das heißt, es ist so ein Film, wie heute sogar gar nicht mehr gemacht wird. Nicht? So ein Mid-Budget-Film. Und ich nehme nicht an, dass du bisher da noch irgendeine Eingebung hast.
Na, du weißt ja, das Jahr macht mir immer viel. Also
ich nehme 2003 und jetzt sage ich dir noch, Nicole Kidman spielt die weibliche Hauptrolle. Sie heißt im Film Ada und sie war 36 Jahre alt.
Nicole Kidman.
Das ist tatsächlich ein 2003 ist nicht der Film, über den wir später sprechen, aus dem Jahr 2003. Und deswegen habe ich ganz viel.
Ich glaube 2004.
Ich weiß nicht mehr, warum ich den Film hier reingenommen habe, weil das ist auch so ein Film, den hat man vergessen.
Den hat man vergessen, von 2003.
Ja, das war damals schon ein großes Ding. Ich hab den nicht im Kino, aber ich habe den auf DVD gesehen. Ich fand ihn auch ganz gut, so, weil es ist so eine Adaption einer sehr alten Geschichte. Ja. Großer Tipp, in eine sehr amerikanische Zeit transferiert und dadurch war das irgendwie so ein großes Ding 2003 aber heutzutage, ich glaube, in den letzten 12 bis 17 Jahren hat diesen Film niemand mehr gesehen.
2003 war dieser komische, war nicht das Remake von dem Haus, wie heißt es denn, House of Dingsbums? Nein, das war 90er, oder? Ist nicht Nicole Kidman.
Ich weiß nicht, was du meinst mit House of
Dingsbums. Ja, das ist einer meiner, mein Lieblingsbuch. Wie heißt denn das, verdammt nochmal?
Ach, das?
Das kann doch gerade nicht wahr sein. Da gab es nochmal diese Netflix-Verfilmung, die nur namentlich damit zu tun hatte, von dem Kerl, der auch, es ist nicht Bly Manor, es ist das andere, Haunting of Hill House, Alter.
Mhm. Nee, ist es nicht Haunting
of Hill House. Okay, davon gab es da nicht eine Neuverfilmung mit Nicole Kidman?
Das kann gut sein, aber ich glaube nicht, dass die 7 Oscars bekommen hätte oder 7 Oscar-Nominierungen und einen gewonnen.
So viele. Eyes Wide Shut 90er, ne?
Ich glaube, 7 Nominierungen, ich glaube, den einzigen Oscar gewonnen hat damals Renée Zellweger für die beste Nebenrolle.
Oh, das ist bestimmt hier, das ist hier Virginia Woolf, das ist The Hours.
Nee. Also ich gehe nicht davon aus, mal gucken, von wann The Hours ist, vielleicht stimmt das auch.
Der ist um die Zeit.
Der ist 2002. Nee, es ist ein anderer. Es ist, ich sag mal, die Geschichte, die hier adaptiert wurde, war Die Odyssee.
Die Odyssee. Von unserem Freund Homer.
Genau, Homer. Nicht Simpson.
Ein Odyssee-Film von 2003?
Ein Odyssee-Film von 2003, der aber, und das war damals so der Clou, und als ich ihn geguckt habe, fand ich das auch total genial, aber ich habe den halt auch nur einmal damals gesehen, die Odyssee verlagert in den amerikanischen Bürgerkrieg. Ich glaube, du kommst nicht drauf, oder?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist es dieser scheiß Lars von Trier? Nein.
Nee.
Was gab es noch mit Nicole Kidman? Keine Ahnung.
Ich kann noch mal schauen, ob ich dir noch den Regisseur sagen kann. Oh Gott, ich habe noch nie was von dem Regisseur gehört. Anthony Minghella.
Nee, da kommt nichts aus mir raus.
Der Film hieß im Englischen einfach nur Cold Mountain und im Deutschen Unterwegs nach Cold Mountain.
Oh, das ist dieses, ich kenne das Cover.
Ja.
Den habe ich nicht gesehen.
Ja, wie gesagt, den hat, glaube ich, auch wirklich seither kaum noch jemand geguckt. Aber damals
war das kurz, ein großes Ding. Ich google das kurz, ja. Mhm. Ja, voll, hier. Mhm. Dieses, wo sie so, du weißt schon, so blau mit Gold, wo sie so ganz starr in die Kamera guckt.
Ja. Jude Law ist quasi Odysseus, der die ganze Zeit.
Das ist ein Odyssee-Film.
Jude Law ist im Bürgerkrieg und ist die ganze Zeit unterwegs nach Hause, nach Cold Mountain und schafft es nicht. Und sie ist zu Hause und muss da beziehungsweise Renée Zellweger, ihre, keine Ahnung, Freundin, Schrägstrich Angestellte, muss da die ganze Zeit die Lover von ihr feiern halten.
Der Cast ist aber stacked, sag ich mal.
Ja, ne?
Philip Seymour Hoffman, Brandon Gleeson, Natalie Portman.
Donald
Sutherland.
Das war so ein Oscar-Bait-Film, auf jeden Fall.
Krass. Ja, nee, nicht gesehen.
Sag mir aber noch mal bitte eine Zahl.
Eine Zahl? Was hat man noch nicht?
Fast alles außer 2.
Ich versuche, weißt du, so wie kennst du das, wenn du, also weißt du, du kommst, wir sind wieder beim Thema öffentliche Toiletten. Du kommst in so eine Toilette rein, da sind drei Kabinen, ja?
Ja.
Und du denkst dir quasi, welche ist denn die beste, welche sind die sauberste? Und denkst dir, okay, die meisten gehen doch bestimmt in die erste, ja? Und dann denke ich aber einen Schritt weiter, ich gehe in die letzte. Und dann denkst du, nein, die meisten denken ja wie ich und gehen dann noch eins weiter. Dann gehe ich in die mittlere. Aber was ist mit den Leuten, die so weit gedacht haben und drei Schritte gemacht haben? Die gehen doch wieder in die erste. Mhm. So, weißt du, weil sie denken, alle gehen in die erste, aber in Wirklichkeit denken alle einen Schritt weiter und gehen in die zweite und dritte. Also, ja, ich glaube, ich versuche hier, würde ich sagen, eine Zahl zu finden, die selten genommen wird.
Ich war neulich zum ersten Mal, Thema Toilette, ich war neulich zum ersten Mal beim American Football, weil ich vom Kollegen, der dann ein Riesenfan ist, eingeladen wurde, der da irgendwie in der organisierten Fanschaft von hier Frankfurt Galaxy ist und deswegen auch immer Freikarten kriegt. Und dann hat er einen anderen Kollegen und mich eingeladen und war dann da am Bornheimer Hang, so ein kleines Stadion in Frankfurt, wo auch der FSV Frankfurt spielt. Und war dann da auch einmal auf der Toilette während dieses ungefähr 10 Stunden dauernden Spiels. Und erinnerst du dich an die Toilette aus Trainspotting?
Ah, nur ganz mager, lange nicht gesehen.
Leute da draußen werden sich erinnern, die Toilette da in diesem Stadion war schlimmer. Allein, ich kam da rein und dachte, warum riecht es hier so nach Zwiebeln? Als ich dann später nach
Vollendung des Geschäfts... Da gab es hier Spezialwurst.
Als ich fertig war und mir die Hände wusch, merkte ich, dass da so ein kompletter Döner in einem der Waschbecken, das einzig noch funktionierende Waschbecken lag. So, das ist nur so ein kleiner Indiz dafür, wie diese
Toilette immer, drauf war. Ich habe immer Mitleid, wenn ich irgendwo so einen fast vollständigen Döner sehe oder so. Das, auch, das hätte, weißt du, das hätte so schön jemand essen können.
Ja, aber wieso nimmst du ihn mit auf diese hässliche, dreckige Toilette?
Das weiß ich auch nicht. Das
ist auch recht, wenn
du sollst du vorher ablegen mit einem Dönerhalter am Eingang oder so. Das ist schon wie das Ding, wo man in der Sauna die Brillen reintut oder so, aber für Döner.
Ich weiß nicht, ob ich den Döner noch essen würde, wenn er einen Dönerhalter in der Toilette gesteckt hat.
Ich habe ja mal, habe ich das erzählt, ich habe mal einen Döner gefunden.
Erzähl jetzt nicht, dass du ihn gegessen hast.
Ja, pass auf. Also Ich möchte mich rechtfertigen. Nein, okay. Ich war in der Kneipe mit KollegInnen irgendwie und bin dann zu Fuß nach Hause. Es war in Köln.
Ja.
Und bin halt nach Köln-Kalk. Das heißt, ich komme immer über die Längses Arena. Ja.
Mhm.
Und da war offenbar gerade irgendeine Riesenveranstaltung. Da fuhren alle gerade weg. Es baute sich alles gerade so ab. Und lag überall Müll rum und keine Ahnung und so weiter. Und dann sehe ich da auf so einer Bank, ja, liegt einfach so eine Plastiktüte mit so Alufolie und da drin ein völlig unversehrter und unangebrochener Döner, noch warm. Also die haben sich offenbar einen Döner geholt, sind dann ins Taxi oder wie auch immer und haben den Döner vergessen. Und dann bin bestimmt 20 Minuten auf und ab gegangen, hab nochmal den Leuten, mit denen ich unterwegs war, noch irgendwie in die Gruppe geschrieben, so hier, würdet ihr diesen Döner essen? Und dann gab es da wilde Diskussionen in der Gruppe und es gab positive Stimmen, es gab negative Stimmen. Ich habe lange überlegt, am Ende habe ich natürlich einen Döner gegessen, es war ein sehr guter Döner.
Ich wette, du warst so betrunken, dass du kurz vorher noch gerufen hast, Natavim Pim, Kurmida.
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 Ich bin auch, also das ist ja meine grundsätzliche Maßgabe, ich esse nicht betrunken.
Okay, das heißt, du warst nüchtern und hast
einen Döner von der Bank gegessen. Ich war einigermaßen nüchtern, vielleicht ein Bier oder zwei. Also richtig, genau. Also ja.
Das nächste Mal, wenn du einen Döner auf der Bank liegen siehst, dann ruf mich an, ich überweise dir das Geld per PayPal, dass du dir einen frischen Döner kaufst, anstatt diesen Döner von der Bank zu essen.
Aber dann liegt da halt der Döner und vergammelt. Das ist doch
was gut. Heißt denn vergammelt? Das ist in Köln, da wird schon eine Ratte kommen und sich drüber freuen.
Wie hast du mich gerade genannt?
Nein. Oder ihr habt doch bestimmt in Köln auch, oder du bist ja nicht mehr in Köln, aber du kennst doch bestimmt auch das Phänomen, dass du irgendwie sonntagmorgens durch Parks läufst und die Krähen hatten ein Riesenfest, in dem sie einmal so sämtliche Mülleimer so in einem Radius von ungefähr 500 Meter um den Mülleimer verteilt haben, um da die Essensreste rauszuholen. Die hätten sich über den Döner gefreut.
Willst du mir jetzt sagen, ich bin kein guter Tierschützer, weil ich diesen Döner gegessen habe?
Ich weiß nicht, ob das so guter Tierschutz ist, okay. Ratten und Krähen Döner essen zu lassen. Ich bin nur um dein Wohlergehen besorgt und möchte nicht, dass du einfach wilden Döner isst.
Da fällt mir eine schöne Etymologie ein, nämlich zur Ratte, ja.
Wir schweifen ein bisschen ab, okay? Erzähl.
Es gibt das Phänomen dass so quasi eine Ellipse, eine Auslassung zum Sprachwandel wird. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Zum Beispiel ein helles, ja.
Mhm.
Das, was es eigentlich ist, lässt du weg. Du sagst nur helles und irgendwann ist dann vielleicht helles einfach nur das Wort für Bier.
Mhm.
So, du weißt schon. Oder was gibt's noch? 500 Gramm gehacktes. Und du sagst gar nicht mehr Fleisch, sondern nur gehacktes und so. Du weißt schon. Also bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Fromage, ja. Ist eigentlich, also der Käse ist eigentlich, Caseus formaticus, also Käse in einer Form, also fester Käse eigentlich. Ja. Und es, da man aber eh immer weiß, dass Käse gemeint ist, hat man irgendwann nur noch formaticus gesagt. Und davon gibt es ganz viele, ja. Mein Lieblingsbeispiel dafür kommt aus dem Irischen. Und zwar hatte man im Irischen offenbar früher keine Ratten. Also ähnlich wie den Pfeffer zum Beispiel, haben es die Franzosen mitgebracht. Und als dann die Ratte so neu eingeführt war, wohl oder übel, hat man sie Luchfrankach genannt. Die französische Maus. Ja. Und in vielen Dialekten ist irgendwann einfach das Luch weggefallen, so im Gebrauch, weil das halt schon sehr langes Wort ist, weil schon, dass es einfach nur noch Frankach ist, die Ratte. Aber gleichzeitig auch die Französin. Also.
Nicht gut.
Das heißt synchron. Synchron heißt der Franzose auch die Ratte. Und das finde ich ganz süß. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Na gut. Ja. Ich weiß nicht, also, ja, okay. Ich will da jetzt den Leuten nichts Schlimmes unterstellen, deswegen frage ich, sag mir doch mal eine Zahl.
Die 19 natürlich.
Die 19?
Ich überlege noch eine zu finden, die natürlich nicht so oft genommen wird. Natürlich. Aber wahrscheinlich machen das auch
immer. Ach so, ja, darüber sind wir über den Namen weiß es tatsächlich. Wir haben einen Film aus dem Jahr 2002. Mhm. Das müsste man eigentlich schon alles sagen. Ja, okay. Er ist 128 Minuten lang, also beste Filmlänge, würde man sagen, so ein 2-Stunden-Film. Er war für 4 Oscars nominiert, hat aber keinen gewonnen. Und er hatte nur ein Budget von 3,3 Millionen.
Also das ist aber klein.
Ja, so ein Indie-Film halt. Was aber bei 4 Oscar-Nominierungen schon erstaunlich ist. Aber, also ich nehme an, du hast noch keine Ahnung oder willst schon was raushauen?
Ich überlege, was so alles von 2002 ist. Mein Lieblingsfilm, 25th Hour, ist von 2002.
Der ist es
8 Mile ist von 2002.
Der ist es auch nicht. Soll ich dir mal den Hauptdarsteller sagen, wie der Schauspieler hieß?
Ja, aber dann weiß ich bestimmt sofort. Nein, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Also
der Schauspieler Pianist ist von 2002. Aber der war teurer, ja, oder?
Ich glaube, der war teurer. Da haben die ja das Warschauer Ghetto nachgebaut. Alexandre Rodriguez heißt der Schauspieler.
Wer ist das denn?
Ja, aber ich glaube, also mir hat sofort der Name der Rolle was gesagt. Und vielleicht sagt er dir auch was, nämlich Buscapé. Oder Entschuldigung, ich ein bisschen Portugiesisch kann ich ja noch, das heißt Buscapé.
Okay, Buscapé. Das heißt der Tipp, das ist das City of God.
Das ist City of God,
definitiv. Den habe ich auch nicht gesehen, aber so zusammengepuzzelt.
Aber SSC wird ausgesprochen, Buscapé. Buscapé,
okay. Ich sitze jetzt im Büro einem Brasilianer gegenüber, ich sollte mal eigentlich ein bisschen mehr Portugiesisch wegsnacken von ihm.
Ja, mach mal, das ist eine sehr schöne Sprache, wie ich finde.
Ich finde es immer sehr schön, wenn er spricht, auf jeden Fall.
Mhm. Dann gib mir nochmal eine Zahl, eine schöne Zahl.
Die 18 ist eine schöne Zahl.
Ja, da haben wir einen 97-Minuten-Film, den kann man ja wegsnacken. Ja, auf jeden Fall. Und warum er so kurz ist, vielleicht weil er von 1939 ist.
Aha.
Und da hatte er 7 Oscar-Nominierungen und hat 2 davon gewonnen, tatsächlich. Ja, das heißt, war schon ein Erfolg bei den Oscars. Er hat $531.000 gekostet. Ich glaube, das ist so Durchschnitt 1939 gewesen.
Wie viel?
$531.374, um genau zu sein. Mhm. Willst du wissen, wer die Hauptrolle spielt?
Lass mich erstmal überlegen. Du weißt ja, ich bin ja auf die Film-Bro-Schule gegangen.
Mhm.
Das heißt, ich lerne immer in Klammern lerne ich immer das Jahr dazu.
Das ist auch ein Filmpro-Film auf jeden Fall, aber also mehr Cineast. Den schaust du, um das Häkchen machen zu können in der Filmgeschichte.
Okay, lass mich überlegen. Wo steht denn dieses 1939 in Klammern? Bei ist im Winde verweht nicht von 39.
Ja, aber das ist kein 97 Minuten.
Das ist zu groß, ne? Ja.
Aber überleg mal, was für ein Genre das
ist. Stagecoach. Stagecoach ist von 39.
Und damit hast du den Treffer gelandet.
Nice.
Also ohne den John Wayne als Ringo Kitt zu sagen, würde ich da auch 2 Punkte für geben.
Geil.
Sehr gut. Sehr schön. Dann sag mir noch mal eine Zahl.
Die 41.
Die 41. Oh, okay. Interessant. Da habe ich bei der Länge aufgeschrieben, deutsche Kinoversion 91 Minuten, TV-Fassung 101 Minuten.
Da wurde was gekürzt, okay.
Ja, da wurde was gekürzt. Und sehen wir das Jahr 1978, vielleicht sagt ihr das schon was.
Tja, 1978.
Ich weiß, du bist, bist ein Connoisseur des Regisseurs.
Ich bin Connoisseur des Regisseurs. Was hat Clint Eastwood 78 gemacht?
Na, 78 ist eigentlich die Jahreszahl 78. für einen ganz bestimmten
Regisseur. Für Halloween.
Möchtest du das einloggen?
Es ist eh Halloween.
Es ist Halloween.
Geil. Ja,
auch mit diesen zwei Fakten, da kriegst du auf jeden Fall auch zwei Punkte für.
Das läuft gut. Am Anfang war so zäh.
Ja, ja, das ist sehr schön.
Darf ich noch einen?
Ich weiß nicht, wie viel wir hatten. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du hast noch 5.
Wir machen 10 insgesamt.
Wir machen, ja, 10 sind ja sonst okay. Auch mal. Ja, sag mir eine Zahl.
Ach so, was hat man, langsam, da mache ich ja wirklich fast alle verfügbaren Filme. Wie viel gibt's? 49?
Nee, 50.
50. Dann machen wir doch die 50. Das machen Leute die immer.
50. Da, der ist 112 Minuten lang. Mhm. 1987.
Soll ich jetzt einfach wieder berühmte Filme von 87 sagen?
Durchschnittlich langer Film von 1987. Ja, vielleicht, ich dachte mir, Filmbro Jan, der das Jahr kennt.
Full Metal Jacket ist von 87, glaube ich.
Es ist nicht Full Metal Jacket.
Okay.
Sonst, eine Oscar-Nominierung, nichts gewonnen.
Weißt du, ich bin gewohnt, das umgekehrt zu machen. Ich kriege den Titel und kann dann das Jahr sagen. So muss jetzt alle Titel in meinem Kopf durchgehen, die ich so, weißt du, vom inneren Auge sehe.
Budget 15 Millionen. Ein Film, der heutzutage gar nicht mehr gemacht wird. Mit Budgetfilm.
Ist nicht Aliens? Nein. Predator? Nein. Irgendwas ist von 87?
Weder das eine noch das andere. Soll ich dir den Hauptdarsteller sagen? Das ist ein sehr guter Tipp.
Das ist ein sehr guter Tipp. Dann ist Dirty Dancing.
Nee.
Okay.
Soll ich Hauptdarsteller sagen?
Ja.
Mel Gibson? Mhm. 1987 Mel Gibson.
Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Mel Gibson.
Soll ich dir denn noch den Namen seines Protagonisten sagen?
Ich weiß nicht mal, ob mir das hilft.
Soll ich trotzdem mal machen?
Ja, natürlich.
Sergeant Martin Rex. Und jetzt sagen ganz viele,
Ist das Lethal Weapon? Das klingt so.
Das ist Lethal Weapon. Ich muss jetzt nur noch gucken, ob es der erste ist.
Da hätte ich nicht das Jahr gewusst.
Lethal Weapon, Fernsehserie, interessant. Oh, weißt du, wie der deutsche Name
von... Ist es der erste, dann weiß ich es, das ist super. Das kam in irgendeinem anderen, kam es bei dir nicht sogar mal vor? Nein, oder im Dings hier im Bahnhofskino?
Es kann sein, dass es auch bei mir schon mal, also ich habe den Film noch nicht besprochen, aber vielleicht war schon mal ein Film-Chats-Quiz. Manchmal packe ich die Filme
ja öfter. Der heißt Zwei stahlharte Profis.
Das ist korrekt.
Ja, den liebe ich, den Titel.
Das ist auf jeden Fall nicht. Noch ein Bonuspunkt. Ja, dann gib mir noch mal eine Zahl.
Geil. 2.
Das ist einer von den sehr ganz interessant. Großen? Nee, das ist sehr interessant, weil das heute noch interessant werden könnte, Zwinky Zwonky.
Weil es heute noch interessant
wäre. Das könnte heute noch interessant werden. Der Film ist 113 Minuten lang. Ich gehe einfach mal ein paar Fakten durch, weil das weiß ich eh nicht. Er ist von 1932. Er war für einen Oscar nominiert, hat den auch gewonnen und hat $750.000 gekostet. Also 1932
ist das
schon ein bisschen mehr als jetzt eben zum Beispiel Stagecoach. Und die Hauptdarstellerin ist Greta Garbo und sie heißt in dem Film Grusinskaya. Sie war 27 Jahre alt, 1932. Weißt du, um welchen Film es sich handelt?
1932? Ich weiß keinen Film von 1932. Scarface kenne ich von 32.
Kennst du Filme von und mit Greta Garbo?
Ich glaube, mir fällt keiner ein. So weit geht mein Filmbro-Wissen. Ich kenne nur Männerfilme.
Ich bin aber, Greta Garbo ist auch so eine Leerstelle bei mir. Da müsste ich nochmal, ich war immer mehr so der Marlene Dietrich-Gucker. Ich sollte mal die Konkurrentin, in Anführungszeichen, Greta Garbo mir zu Gemüte führen. Soll ich auflösen?
Ich überlege, irgendwas mit Greta Garbo, es gab Mata Hari-Film.
Ja, das stimmt, aber das ist er nicht.
Okay.
Ich glaube, der ist auch älter.
Nee, keine Ahnung.
Der Film heißt Grand Hotel.
Oh, das sagt mir was.
Merkt ihr den Namen mal gut.
Das könnte heute noch vorkommen.
Das könnte heute noch eine Rolle spielen.
Jetzt bin ich aufgeregt.
Mhm. Dann sag mir nochmal eine Zahl.
Die 43.
Da haben wir einen 143 Minuten lang, was ein Zufall, aus dem Jahr 2000. Für 2 Oscars nominiert, aber keinen gewonnen. Budget lag bei 90 Millionen, also schon ziemlich üppig. Mhm. Und der Hauptdarsteller ist Tom Hanks.
Tom Hanks?
Mhm.
Irgendein Mission Impossible.
Tom Hanks?
Nein, nicht ach nee, Tom Cruise. Tom auch nicht Hanks. Tom Holland.
Tom Hanks aus dem Jahr 2000.
Das ist, Tom Hanks, Castaway, natürlich, das 2000.
Wie heißt der denn in Castaway? Ist das der?
Hast du schon gesagt, wie die Figur heißt? Nein.
Nee, er heißt hier in dem Film Chuck Noland. Ist das Castaway?
Keine Ahnung. Aber das ist ein Film, komm schon, das ist ein Film mit Tom Hanks von 2000.
Das ist auf jeden Fall der Film, wo man immer nur Wilson als Namen
kennt. Ja, genau, der fiel mir auch gerade ein.
Aber definitiv ist das Chuck Nolan. Das war ja auch.
Da heißt der Chuck, okay.
Da heißt Chuck Nolan in dem Film. neulich so ein grandioser Tweet, wo irgendwie Tom Hanks twitterte, seit, keine Ahnung, 30 Jahren mit meiner Frau glücklich verheiratet, und dann so ein Parody-Account von Wilson. Und die 18 Monate, die wir zusammen verbracht haben, haben dir wohl gar nichts bedeutet. Oh, das ist noch zwei. Sag mir also noch mal eine.
Hat er einen deutschen Titel? Ich kenne ihn nicht.
Castaway?
Ah.
Nee, der heißt... Ah doch, der hat so einen berühmten deutschen Untertitel, sehe ich gerade. Willst du den noch?
Ja, nee. Ich habe schon gesagt, dass ich ihn nicht kenne.
Verschollen.
Verschollen. Okay, doch, du hast recht, den hätte ich erfinden können. Das
Aber sagen wir noch mal zwei Zahlen. Also eine Zahl jetzt.
Eine Zahl, sage ich dir noch. Die 22.
Ach so, nee, den habe ich noch nicht. Das ist auch dein letzter, 22.
Okay.
Ich habe mich verzählt gerade, aber jetzt sind wir dann durch.
Ah, okay, ein Film aus dem Jahr 2017. Castaway hat keine Oscars gewonnen.
Nee, anscheinend nicht.
Okay, 2017.
2017, 118 Minuten lang, durchschnittliche Länge, für einen Oscar nominiert, keinen gewonnen, ein Budget von 3,5 Millionen, also Indie-Film.
Das ist klein, ja.
Hauptdarsteller ist Ethan Hawke aus dem Jahr 2017. Brauchst du noch mehr? Weil ich glaube, mit dem Rollentitel, da ist ein fetter Tipp drin.
Okay, ich überlege bereits.
Ethan Hawke war 47 2017.
Es ist aber nicht dieser komische Zeitreisefilm, den ich gerade sehen musste. Ne? Ich glaube, der ist jünger, 2012 oder so.
Wieso
oder
musstest älter? Du den sehen?
Ich weiß auch nicht genau.
weil E&U-Gespräch, nicht mal E&U, sondern, also was heißt nicht mal, sondern Markus Anderer Podcast, der auch sehr toll ist, der hat den besprochen.
Der ist auch sehr toll.
Wie heißt der denn? Ich möchte ihn jetzt droppen. Ich komme noch nicht auf den Namen des Podcasts.
Du meinst Futur 2?
Futur 2, genau, Futur 2, das ist der Podcast.
Stimmt, da haben wir auch besprochen. Stimmt, ich wollte ihn vorher noch sehen, bevor ich es höre. Weil ich habe ja irgendwie so ein Ding mit Zeitreisefilmen. War aber scheiße und irgendwie transfeindlich und interfeindlich.
Ja.
Es ist auch nicht Maggie's Plan, der Greta Gerwig-Film. Der war 2015, glaube ich, ne? Also es wäre so ein Indie-Ding.
Nee, ist es nicht. Interessant, kenne ich gar nicht. Soll ich dir mal den Namen seiner Rolle sagen?
Nein, pass auf, das ist das, wo er Pastor ist.
Ja, was er heißt das? Hier Reverend Ernst Toller.
Sag ich doch.
Ist ein Remake von dem berühmten Schweden, den
von ich Schweden, so
finde. Ja. Wie heißt denn der schwedische Regisseur?
Kriege ich einen extra Punkt für den schwedischen Regisseur?
Du kriegst immer extra Punkte. Jetzt hätte ich schon Erdbeerpunkte gesagt. Genau. Ich weiß es jetzt. Das ist der Regisseur, wo viele Deutsche denken, er wäre eine Regisseurin.
Inge Bergmann.
Genau. Ein Remake von einem Ingmar Bergmann-Film, was ich auch erst gecheckt habe, als ich den Ingmar Bergmann-Film gesehen habe, nachdem ich diesen Film gesehen habe und dachte,
heißen die zufällig gleich? Nein.
Nee, die heißen gar nicht gleich.
Kriege ich den Punkt für, dass es der, wo er Pastor ist?
Einen halben, aber...
Come on. Ich sehe auch wieder, ich habe das Cover ich habe offenbar ein Covergedächtnis. Ich sehe das Cover genau vor mir. Mhm. Ich weiß nicht, was da drauf steht.
Der Film heißt so wie die Kirche, in der er Pastor ist. Willst du das nochmal?
Ich habe diesen Film auch nicht, das hilft gar nichts.
Na, du hast ihn nicht gesehen.
Nicht gesehen. Ich gucke nur jetzt mit Ethan Hawke, wo da noch Pastor ist.
Hast du was gegen Ethan Hawke? Ich bitte
dich. Ja, jede Menge. Ich finde kaum jemanden widerwärtiger als Ethan Hawke.
Wieso das denn?
Ich weiß auch nicht. Ich habe was gegen den. Oh, ich auch so, als ich hier neulich Moon Knight geschaut habe, das war eigentlich ganz okay. Und dann kam fucking Ethan Hawke und ich dachte, das kann nicht wahr sein jetzt.
Also ich habe genau das Gegenteil da empfunden, dass Moon Knight unglaublich langweilig war. Der einzige Interessante war Ethan Hawke, weil der offensichtlich wusste, dass er hier einen Schmonzes macht und einen Riesenspaß daran hatte. Nein, ich mag Ethan Hawke. Das kannst du mir nicht ausreden. Das ist auch so, wie ich es mitkriege.
Das will ich dir auch gar nicht ausreden.
Sehr netter Typ.
Ich wollte nur sagen, für mich ist Ethan Hawke ein großer, großer Negativpunkt. Du musst mal Maggie's Plan gucken, da spielt er genau die Rolle, für die ich ihn immer halte. So ein bisschen, du weißt schon, er ist so, da geht es um zwei Frauen, die ihn zwischeneinander hin und her schieben, weil sie ihn beide nicht wollen. Und er kann, also damit kann ich mich identifizieren, er kann nur Sex haben, wenn Springsteen läuft. Zeugt dann auch immer versehentlich irgendwie ein Kind. Und auch nur I'm on Fire von Springsteen, das ist ein echt problematischer Song. Ich weiß nicht. Okay.
Anyway, ich glaube, du kommst nicht mehr drauf. Du
hast First Reformed ja heißt der Scheißfilm.
Echt jetzt? Bist du doch drauf gekommen, oder? Ohne zu googeln.
Wow. Ohne zu googeln.
Wow, okay. First Reformed. Da hast du recht.
Ich muss einfach nur lang genug über Ethan Hawke abrunnen, dann kommt es.
Apropos lang genug, wir sind hier schon ein bisschen dabei. Du hast vorhin noch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder so überziehen, die erste Folge. Wir sind da voll dabei, deswegen mache ich jetzt mal weiter mit hier ein paar Hausmeistereien. Da habe ich Charts nachzuliefern. Und zwar so zwei, die jetzt so im Mittelfeld Mittelfeld gelandet sind. Kampf der Welten landete auf Platz 128, also es ist eher im unteren Drittel unserer Charts, aber halt haben beide so ein paar 50 Punkte am Ende eingefahren. Nämlich der zweite ist Amazing Spider-Man, den du vorhin schon erwähntest, der landete auf 131 unserer Charts. Dann habe ich auch noch Feedback und also ich habe mehr Feedback bekommen, aber ich möchte hier nur ein Feedback vortragen, nämlich H. Houston hat mir ein Geschenk gemacht, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Er hat mir den Film Das Mädchen Watsch da geschenkt auf Blu-ray.
Der ist schön, das ist der mit dem Fahrrad, ne?
Der ist so schön. Es ist, den mag ich. Ich habe den auch vor Jahren mal gesehen und freue mich sehr darauf, den jetzt wiedersehen zu können.
2012, oder?
Ich habe keine Ahnung. Jetzt wüsste ich die Zeiten, wann der Film rauskam. Aber so um den, es kann gut sein, dass ich den um den Dreh gesehen habe.
Ich will auch zeigen, was ich kann hier, wenn ich schon nicht das Spiel spielen darf.
Es ist der erste Film von einer saudi-arabischen Regisseurin auf jeden Fall. Und es geht darum, dass sich ein kleines Mädchen ein Fahrrad wünscht in einem Land, in dem es Mädchen verboten ist, Fahrrad zu fahren. Das ist die Geschichte. Ein toller Film. Jedenfalls schreibt H. Houston, es war mal wieder Zeit für einen Blick auf deine Wishlist und dieser Film klang absolut sehenswert. Vielen Dank für all die schönen Spätfilmfolgen der letzten Zeit. Liebe Grüße. Ja. Ja, ich danke herzlich und ich freue mich ganz doll über den Film und darauf, ihn demnächst zu sehen.
Sehr schön.
So, und dann habe ich eine Frage an dich, Jan.
Mich?
Das ist genau die Frage für dich als den Ehrentreppenmann. Nämlich, welcher Regisseur oder welche Regisseurin hat den besten Run? Das war neulich ein TikTok, was ich gesehen habe. Und die Frage fand ich sehr
interessant. Ah, geil, ich habe das gleiche TikTok gesehen.
Ein Run ist definiert als Filme am Stück, die absolute Meisterwerke sind. Also welcher Regisseur oder welche Regisseurin hat die meisten Filme hintereinander gemacht, von denen du sagen würdest, das sind absolute Meisterwerke?
Okay, da darf ich das Internet benutzen, oder?
Ja, du darfst hier alles benutzen.
Ich habe das neulich gesehen mit, ich glaube, wer hat den besten Run von 3 Filmen? Und da fiel mir, also ich habe dann so einen langen Tweet vorbereitet, den ich glaube nie abgeschickt habe, weil da fiel mir auf einmal einige ein, die nur 3 Filme gemacht haben. Die sind aber alles Bomben. Mhm. Zum Beispiel Jordan Peele.
Ja.
Zum Beispiel Annalena Amirpour.
Okay, den Kannibalismusfilm, den finde ich
Den finde ich ganz toll.
Ja, ich weiß. Das
ist eine meiner Lieblingsliebesgeschichten.
Ja. Okay. Für mich jetzt kein absolutes Meisterwerk.
Okay, dann wie heißt der Beale Street Mann nochmal?
Beale Street Got Talk.
Barry Jenkins.
Ja, genau. Der hat davor den
Moonlight und Medicine for Melancholy ist sein erster Film, der relativ klein ist, aber auch wunderschön. Alle 3 super. Und hier natürlich, der Typ von Cartoon Saloon, Tom Moore. Der hat jetzt auch 3 Filme, die sind alle großartig.
Das sagt mir gar nichts. Tom Moore, wer ist das?
Sekunde, ich darf das Internet benutzen.
Ja.
Secret of Kells, Song of the Sea und Wolf
Walkers. Okay.
Ja, alles 3 Granaten. Ja, also ich glaube, bei dem einen war noch, wo ist sie
hier? Ja, aber Nora Twomey ist die entscheidende Frage, hast du auch jemanden, der 4 Filme geschafft hat?
Ich wollte jetzt nur damit einleiten. So. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, wer hat denn irgendwie, ich weiß was, pass auf. Ich überlege jetzt, wer ist mein Lieblingsregisseur, von dem ich wirklich viele Filme mag. Ich bin auch so ein Komplettist. Mhm. Als erstes fällt mir Sally Potter ein. Die habe ich gerade letztes Jahr vor einer Weile schon. Die muss doch 4 gute am Stück haben.
Es müssen 4 absolute Meisterwerke sein.
4 Meister. Ich gucke mal, ob sie welche hat. Sortieren nach Release Date.
Oh, ich habe Orlando von Sally Potter gesehen. Den fand ich ja sehr spannend. The Party fand ich auch gut. Aber die sind
natürlich lang. Hier bitte nur Langfilme.
Im Gegensatz zum Internet fand ich The Road's Not Taken auch gut.
Tatsächlich auch im Gegensatz zu mir.
Ja, das war da ging es um Demenz, nicht? Ich fand den.
Nur Feature-Length. Gold Diggers war der Hammer, Orlando war der Hammer, Tango Lesson war der Hammer. Ja, Man Who Cried fand ich schon nicht mehr so. Okay. Tango Lesson würde ich dir nachher noch als guten Tanzfilm andrehen. Okay,
dann. Da sind wir nicht bei 4.
Okay, Patricia Rosema, Kanadierin.
Okay.
Die habe ich kürzlich erst für mich entdeckt und die hat nur Bomben.
Rosema.
Rosema mit Z, genau. Rosema, Patricia Rosema wahrscheinlich.
Mhm. Okay.
Und da geht's auch direkt vorne los. Also, I've heard the Mermaid Singing ist ein absolutes Meisterwerk. White Room ist ein absolutes Meisterwerk. When Night is Falling ist ein absolutes Meisterwerk. Ja, okay, Mansfield Park war okay. Es sind wieder nur 3, ne?
Mhm.
Verdammt. Aber die 3 sind super. Wen gucke ich denn noch gerne? Spike Lee. Spike Lee hat 1 Milliarde Filme gemacht.
Ja, aber das
aber der macht auch immer,
so, ja, der genau.
macht zwischendurch immer komplette Nulpen, ne?
Der macht zwischendurch auch so Filme, die einfach egal sind, finde ich.
Komplett. Da sind immer so einzelne oder 2, die ich echt nicht brauche im Leben, ne? Fucking She Hate Me. Dass der Anthony Mackie lesbische Paare schwängert. Das ist tatsächlich der Plot. Ich fand seinen letzten Paar ganz toll. Okay, wenn wir nur die Spielfilme quasi nehmen, dann hat er 4 gute zuletzt gemacht. Das reicht mir auch immer noch nicht. Chirac, Passover, Black Klansman und Five Bloods. Mag ich alle sehr gern. Ich weiß auch nicht, ob ich Meisterwerke dafür sagen würde. Tja, es kann nicht sein, dass wir nicht über 3 herauskommen.
Ich bin jetzt wie immer in solchen Situationen zu Hitchcock zurückgekehrt.
Oh, was hat denn der für Runs?
Ja, da würde ich, das ist halt auch schwierig. Weil, also wenn wir von hinten das Feld aufrollen, dann Marnie, schwieriger Film, aber würde ich vielleicht noch ein, Birds finde ich so schlimm, den würde ich nicht reinzählen.
Echt?
Dann, den mag ich ganz gerne. Nee, ich finde The Birds ist, ach, keine Ahnung. Also der, nee.
Ich hatte ja mal sowas Ähnliches wie du, nur nicht so rigoros. Ich habe während des Studiums immer, ich glaube, ich hatte ein Semester immer den Dienstag frei, da habe ich immer den Hitchcock-Dienstag gemacht. Mhm. Jeden Dienstag 2, 3 Hitchcock-Filme geguckt. Aber halt nur die, an die ich so rankam, jetzt nicht so chronologisch jeden oder so, alle Lücken füllen.
Aber dann kommt da halt
weit voraus.
Hier der große Run wäre ja 1960 Psycho, 1959 North by Northwest, 1958 Vertigo und dann kommt aber halt 56 The Wrong Man, der so einfach nur ganz nett ist, von daher. Und dann hätten wir vielleicht 55 To Catch a Thief, 54 Rear Window, 54 Dial M for Murder, 53 I Confess, 51 Strangers on a Train. Das ist schon, und Stage Fright würde ich auch noch mit reinnehmen, 1950. Da haben wir also 1, 2, 3, 5, das sind 6 Filme, da würde ich schon einen guten Run sagen. Also ich fand halt Under Capricorn scheiße, sonst wäre danach auch noch Rope dabei gewesen. Also da hat er auf alle Fälle 7.
Den mag ich ja gern.
Okay, The Paradigm Case war auch. Er hat halt zwischendurch immer wieder so langweilige Filme. Aber immerhin hier 6, die ich schon sagen würde, das ist ein sehr guter Run. Und jetzt, ich bin ja gerade dabei, aber ich bin noch sehr im Frühwerk verfangen. Und leider ist es halt auch, weil er halt kein Hitchcock ist, sehr viel schwerer zugänglich, bin ich gerade dabei, mir Billy Wilder chronologisch reinzuziehen. Ah, ja. Nee, nicht Billy Wilder. Quatsch, hier.
Billy Wilder geht aber auch.
Billy Wilder ging auch, ja. Lass uns mal erstmal Billy Wilder, weil ich meine William Wyler bin ich mir gerade reinziehen. Aber
wer ist das denn schon wieder?
William Wyler ist der von Roman Holiday zum Beispiel. Schauen wir gleich mal. Okay. Weil so um den Dreh, da hat er auch so einige. Aber erstmal Billy Wilder, da hätten wir Double Indemnity. Okay, aber die kenne ich halt nicht. Lost Weekend kenne ich vom Namen. Emperor Wilds kenne ich nicht. Foreign Affair soll großartig sein, habe ich aber auch nicht gesehen. A Song is Born sagt mir gar nichts und dann kommt Sunset Boulevard. Okay, da bin ich aber, da muss ich nochmal irgendwie tiefer einsteigen in Billy Wilder. Oh, obwohl, warte mal, hier haben wir 57 Witness for the Prosecution, 59 Some Like It Hot, 60 Das Apartment, 61 One, Two, Three. Okay, 63 Irma Ladus war auch nur so, naja, war so ein bisschen altbacken. Das wären 4 jetzt. Immer bei 6. Ich würde jetzt mal William Wyler, da hätte ich auch große Chancen. Ja, ich kenne da auch, also da, ich sehe da Potenzial, aber ich muss die Filme halt gucken. Also der hat, wenn wir hier so, wo ist denn dieser berühmte Bette Davis Film? Weiß ich jetzt auch. Also aber hier Best Years of Our Lives ist ein großartiger Film. Thunderbolt habe ich nicht gesehen. The Heiress habe ich nicht gesehen. Detective, aber The Heiress kenne ich auch so vom Namen als guten Film. Detective Story, Carrie sagt mir nichts. Roman Holiday ist toll. The Desperate Hours sagt mir nichts. Friendly Persuasion sagt mir auch nichts, aber The Big Country fand ich großartig. Ben Hur, das ist ja natürlich so ein ein Busfilm. Okay, so. Ich hätte jetzt gedacht, der Anti-Busfilm, aber.
Das ist tatsächlich das ist andere Ende des Skalas.
Ja, den habe ich als Teenager gesehen, aber ich weiß nicht. Also damals. Also ich
habe ich dir erzählt, dass Herr der Ringe das neue Ben-Hur geworden ist über Nacht? Das hat mich ja sehr schockiert.
Weil das so, das sind das, was jetzt die Eltern geguckt haben, oder wie?
Ja, genau, meine Mitwohnerin oder eine Freundin von ihr saß mal hier und meinte, ach, Herr der Ringe, das kenne ich. Das ist so ein langer Schlachtfilm, den meine Eltern an Ostern gucken.
Ja, ja, das ist der neue Ben-Hur. Das ist sehr gut. Ja. Aber danach kommt jedenfalls The Children's Hour. Das hier lesbische Beziehungen mit Audrey Hepburn. The Collector sagt mir nichts. Oh, The Children's Hour. Das ist auch Christian ein großer Fan von. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
So, das ist oft ein schlechtes Zeichen für mich.
Ja, wahrscheinlich. Also er hat halt auch wieder so Bury Your Gaze, aber ich meine, der Film ist halt von 1961. Von daher, ich weiß nicht, ob man das dem damals schon vorwerfen kann.
Ich finde ja, aber vielleicht auf eine andere
Weise. Ja, aber für einen Mainstream-Film, der überhaupt eine lesbische
Beziehung hat. Ich sage ja gar
nichts. How to Steal a Million, 66. Den fand, oh, das ist... Eine Komödie mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole. Oh. Fand ich vor allen Dingen sehr charmant, weil ich habe ja mich mal irgendwie durch die Filmografie von Audrey Hepburn geschaut und sie musste ja irgendwie, sie wurde ja ihr Leben lang mit so 60-jährigen Opas verkuppelt als so 20-Jährige und das war so einer ihrer letzten Filme ihrer aktiven Karriere. Und da durfte sie endlich mal so als irgendwie End-30er, Anfang-40-Jährige mit so einem blutjungen 20-jährigen Peter O'Toole was anfangen. Das fand ich so ausgleichende Gerechtigkeit. Mhm. Von daher, allein deswegen lohnt sich dieser Film schon.
Interessant.
Ja, aber am Ende, wenig überraschend, würde ich bei Hitchcock bleiben.
Okay, ich habe noch ein paar Filme. Okay. Wie viele Filme muss ich toppen?
Sechs am Stück, habe ich gesagt.
Okay, ich schau gerade, ich bin gerade einfach auf Letterboxd auf meine Live-Stats irgendwie, gucke sowohl meine bestbewerteten Regisseure an, als auch die, von denen ich am meisten gesehen habe.
Ja.
Da ist natürlich Clint Eastwood vorne, aber der ist raus. Okay, was haben wir denn hier? Elaine May, ja, nur 4 Filme gemacht, drei das von Meisterwerke. Wen haben wir hier? Rian Johnson hat gerade einen Streak mit 3 Meisterwerken, auch wirklich Meisterwerken. Alle 4,5 Sterne oder mehr, aber auch nur 3. Miyazaki, habe ich nicht genug gesehen, um die ganzen Lücken.
Miyazaki ist ein harter Contender, würde ich sagen. Ja,
aber ich kenne halt erst die ersten paar Filme. Ich gucke das mehr oder weniger chronologisch. Da waren aber echt Hits dabei. Nee. Nicholas Ray liebe ich sehr, aber auch da habe ich noch ganz große Lücken. Man kann nicht zu 100% sagen, dass mir die auch gefallen. Was haben wir denn noch? Okay, hier, was hältst du von den Wachowskis? Du müsstest halt Speed Racer als Meisterwerk akzeptieren. Okay, ich halte es mal.
Ich habe den nicht gesehen, aber der hat mich halt auch genau deswegen nie gereizt.
Okay, pass auf. Hier ist sie. Kelly Reichardt. Kelly Reichardt hat insgesamt 7 Spiele. Nee, 8.
First kommt, Cow, oder?
Genau, dieses Jahr, nee, letztes Jahr ist neu, den kenne ich noch nicht. Showing Up ist von ihr erschienen oder erscheint noch irgendwo. Und ich mag den ersten, finde ich so okay, River of Grass, aber dann folgen 6 absolute Meisterwerke. Die finde ich alle großartig. Mhm. Da gibt es Old Joy, Wendy and Lucy, Meek's Cutoff, Night Moves, Certain Women und First Cow. Das sind für mich 6 Meisterwerke.
Wendy und Lucy fand ich auch gut.
Wendy und Lucy ist so ein geiler Film, den liebe ich.
Old Joy, der war so nett. Das war ich mit den zwei geil alten Freunden, die auf so einen Roadtrip gehen.
Genau, den finde ich super schön.
Ich weiß, was habe ich dem denn gegeben? 3 Sterne. Also nett, würde ich sagen. Aber
jedenfalls, wenn Showing Up auch gut ist, dann hätte ich hier einen Run von 7, wo zumindest ich sagen würde, die sind toll.
Okay.
Wir sind uns ja eigentlich, dass First Cow ein Meisterwerk ist.
Ja, auf jeden Fall.
Tja, ich glaube, was Besseres kann ich nicht liefern.
Aber ich meine, das ist doch eine gute Auswahl. Leute, schaut Hitchcock und Kelly Reichardt. Reichardt, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Amerikanerin wahrscheinlich Reichardt. Ich bin ja gerade noch bei anderen Regisseuren, von denen ich viel gesehen habe. Ich glaube, bei Jim Jarmusch kriege ich auch keine voll. Was haben wir noch? Ich kenne 19 Coen-Filme. Ich glaube es auch. Aki Kaurismäki, interessanter Contender. Aber auch, glaube ich, kein Run.
Die habe ich ja mit Jan besprochen. Ich fand die okay. Also ich fand die auch gut, aber ich glaube, nicht absolute Meisterwerke.
Machen wir zu. Kelly Reichardt ist mein Pick.
Okay, jetzt wird's spannend. Denn wir gehen zur nächsten Rubrik über. Und das ist die Filmzitate-Staffel.
Auch das noch.
Ja, ja. Und da möchte ich sagen, ich habe da ja schon in den letzten Wochen ein paar Tipps gegeben. Die lese ich jetzt einfach noch mal vor. Und dann hoffe ich, dass du darauf kommst. Das Zitat lautet, I want to be alone. Und es wird geäußert von Greta Garbo im Jahr 1932. Sie heißt im Film Grusinskaja. Und Jan, wie heißt denn dieser Film? Ich hoffe, du hast es dir gemerkt.
Hätte ich mal mich gemerkt, wie der heißt.
Habe ich dir nicht gesagt, es wird noch wichtig?
Ja, natürlich, der heißt Hotel irgendwas. Grand Hotel?
Ja, das ist richtig. Okay.
Wäre ich, wie du schon merkst, allein nicht drauf gekommen. Aber ich betrachte es hier mal als gelöst.
Ja, ja, auf jeden Fall ist das gelöst. Wir machen weiter, weil wir sind jetzt auch bei 31, bei Zitat 31.
Sind die absteigend oder sind die weniger bekannt dann? Nein, oder unsortiert?
Ja, also in dieser Rangliste ist es absteigend, aber ich sage dir, es ist nicht weniger bekannt. Es kommen da noch einige Knaller im Gegensatz zu Zitaten, die wir jetzt hatten, wo wir irgendwie wochenlang dran gescheitert und verzweifelt sind. I'm
walking here und so, ja, ja.
Ich sag mal, wie ist es denn mit After all, tomorrow is another day. Und ich würde mich sogar hinreißen, dir noch einen Tipp zu geben. Stell dir vor, epische Musik, alles Technicolor, rot, knallig. Und dann steht da die Person und sagt, after all, tomorrow is another day.
Ben Hur, nein. Nein, nein, nein.
Aber es ist die gleiche Form vom Nicht-Bus-Film.
Das vom Schmande verschmäht oder so eine Scheiße?
Kannst du den Filmtitel vielleicht nochmal richtig sagen?
Ist es wirklich vom Winde verweht?
Es ist Gone with the Wind. After all, tomorrow is another day. Ich meine, das ist das Ende Geil. Von dem ersten Teil, wenn sie da steht und alles ist niedergebrannt und sie ist ja aus absolutem Reichtum gefallen Geil. Und steht dann da vor dieser Hütte und der Himmel brennt rot und es kommt diese berühmte Melodie von Gone with the Wind und sie sagt, after all, tomorrow is another day.
Wie du merkst, habe ich einfach den ersten Technicolor-Prachtfilm genannt, der heute schon mal vorkam.
Ja.
Geil. Das ist, glaube ich, bekannter. Das ist bekannter.
Ja, das nächste ist auch sehr bekannt, allein weil es einen Film gibt, der das Zitat zitiert. Und der heißt Round Up the Usual Suspects.
Tja, ich kenne den Film The Usual Suspects.
Mhm.
Ah, der wird es nicht sein, oder?
Nee, das ist nicht der Film, sondern der zitiert genau diesen Film hier. Das hier ist ein absoluter Klassiker.
Ist es vom Winde verweht? Nein,
aber wir hatten aus diesem Film schon ein anderes Zitat, was noch berühmter ist. Aber das Zitat ist auch sehr. Wir hatten, glaube ich, sogar schon zwei Zitate.
Anders wurde es noch.
Ja, zwei, das ist zwei. Ja, das ist Casablanca. Und das nächste, ich glaube. Zumindest, du bist ein paar Jährchen jünger als ich, aber in meiner Generation ist das
ja.
Hier schon ein stehender Begriff. I'll have what she's having.
Es gibt ein GIF damit.
Ja, definitiv.
Aber ich habe keine Ahnung, welcher Film das ist.
Ah, du weißt echt nicht, was das ist. Dann gebe ich keinen Tipp mehr, weil ich denke, das dürften die nächsten Personen lösen können. I'll have what she's having. Das ist eine sehr berühmte Szene.
Okay, nee, ich hatte so einen Lauf, aber da bin ich leider
raus. Nee, aber wir sind gut vorangekommen.
Okay, finde ich auch.
Ich denke, das ist wie gesagt ein Film, den können auch die Nächsten. Da sehe ich gute Chancen, dass das bald weitergeht.
Hier. Dafür, dass sich manchmal eine Runde irgendwie über 8 Wochen zieht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann lass mich mal gucken. Dann habe ich dir Fragen zugeschickt. Da sind wir erst.
Ich muss mich hier gerade richten. Ich bin komplett nass geschwitzt schon. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, Frage hast du mir geschickt. Ich mache mein Dokument auf. Was hast du mich denn so gefragt?
Ich habe dich gefragt zum Beispiel, mit welchen 3 Charakteren aus einem Film würdest du in eine WG ziehen? Und ich glaube, wir hatten da auch schon drüber geredet und jedenfalls spezifiziert, dass es muss nicht der gleiche Film sein. Also es müssen jetzt nicht die 3 Hobbits sein, sondern es dürfen 3 verschiedene
Filme
sein.
Oh, das wäre aber auch geil.
Ja, das ich glaube, das wäre eine gute WG.
Mit den coolen Hobbits, mit allen Hobbits außer Frodo würde ich gerne eine WG machen. Das ist bestimmt witzig.
Ja.
Danke, pass auf. Auch hier ist es ein bisschen geschummelt, weil du hast mir schon mal die Frage gestellt, mit welchem Charakter ich gerne ein Bier trinken wollen würde.
Ja, aber das ist ja definitiv was anderes.
Ja, klar, aber ich finde, mit Leuten, denen man gut ein Bier trinken kann, kann man auch gut in eine WG ziehen. Zumindest ist die Überlappung. Du weißt schon das Venn-Diagramm. Also zumindest alle Leute, mit denen ich in einer WG wohnen möchte, sind in dem anderen Kreis drin.
Ja, das stimmt. Aber es gibt Leute, mit denen trinke ich gerne Bier und die möchte ich aber nicht haben, dass die meine
Küche
nicht aufräumen.
Jede Menge. Aber es gibt also alle Leute, mit denen ich gerne in eine WG ziehen möchte, mit denen möchte ich auch gerne Bier trinken.
Mhm.
Und deswegen nenne ich einfach nochmal als erste Corky, Gina Gershon aus Bound.
Mhm.
Mit der gleichen Begründung, ich glaube, die bringt einen coolen Vibe, die hat einen geilen queeren Freundeskreis, man trifft gute Menschen, geht in gute Bars und sie kann alles reparieren.
Ja,
das
ist in der WG sehr nützlich.
Und ich glaube, das ist so, das gibt nochmal den Ausschlag, ja.
Mhm.
Okay, weiter?
Ja, bitte.
Bisschen ähnliche Begründung, aber ganz anderer Vibe. Ich möchte Emerald Haywood, das ist Kiki Palmer aus Nope. Erinnerst du dich an die, das ist die Schwester?
Ja, aber was zeichnete sie aus? Warum ist sie für deine WG wichtig?
Erstmal ist die geil und bunt und laut und kreativ. Ich mag den Vibe. Ich glaube, mit ihr macht man sich auch die Wohnung schön, ja. Und ich konnte mich an sich sofort mit ihr und ihrem Lifestyle so identifizieren. Also auf eine ganz andere Weise im Sinne von, es ist bei ihr ein ständiges sich finden und ausprobieren. Sie macht ständig neue Jobs und neue Sachen. Sie hat so, das, was ich einen unsteten Lebensstil nenne. Und da bin ich als Akademiker logischerweise drin gefangen, weißt du? Mhm. Ich glaube, mit ihr wird's richtig super. Und sie hat auch einen geilen, queeren, lustigen, bunten Freundeskreis, der mir lustige Geschichten erzählt.
Und erlebt. Ich habe schon eine soziologische Beobachtung gemacht, aber sag mir nochmal die dritte Person, bitte.
Weil erstmal, ich glaube, die beiden so als Pole. Also ich glaube, Corky kann alles reparieren, aber ich glaube, mit ihr ist dann halt, also da gucken dann halt so auch die Rohre aus der Wand, weißt du? Mhm. Und ich glaube, mit M hat man geile Deko auch noch dabei.
Mhm.
Okay. Der dritte rundet das Ganze für mich ab, ist für mich das perfekte Ergänzungsmitglied für das, was ich sonst noch gerne in meiner WG suche und haben möchte. Und zwar hätte ich gern Randy Meeks, das ist Jamie Kennedy aus Scream. Ja?
Aus dem ersten Scream?
Aus der gesamten Scream-Reihe. Er stirbt leider sehr früh, aber hat noch über seinen Tod hinaus da einen Einfluss. Boah,
das ist so lange her. Erzähl mir noch mal ein bisschen
Kontext. Das ist der Typ, der ist eigentlich Team Schere. Der analysiert Horrorfilme. Das ist der immer die ganzen Tropes kennt und der immer darüber redet und das schwadroniert. Aber auch so, du weißt schon, Klischees, Aussagen und Stilmittel in Filmen hinterfragt. Und ich glaube, der fehlt noch für den geilen Horrorfilmabend in der WG. Mhm. Mit dem kann man dann auch beim erwähnten Bier zusammensitzen und darüber ablästern, dass er wieder, du weißt schon, Damsel in Distress am Start ist und so weiter. Und ich glaube, richtig viel aus Kunst rausholen. Ich glaube, das ist meine Crew. Und ich sehe uns schon einfach hier auf dem Balkon zusammensitzen und so weiter und einfach eine nice Zeit haben. Okay. Und auch er bringt einen interessanten Freundeskreis mit. Auch wenn man sich bei dem immer fragen muss, wer der Killer in dem Freundeskreis ist.
Meine soziologische Beobachtung ist, dass es, ich habe diese Frage schon sehr oft auch so im Freundes- und Bekanntenkreis gestellt. Und ich habe festgestellt, dass es drei Arten gibt, diese Frage zu beantworten, auf die du zwei abgedeckt hast.
Wirklich?
Nummer eins ist die Person ist mir sympathisch. Das habe ich bei dir oft rausgehört.
Bei allen drei, muss ja Zwang, auf jeden Fall.
Ja, aber es gibt nicht jeden oder jede, der meint, okay, dass man das irgendwie zwangsläufig durchziehen muss. Nummer zwei ist, die Person bringt irgendeine praktische Eigenschaft mit, die bei dir ja zumindest bei zwei der drei Personen der Fall ist. Okay, man kann sich streiten, wie wichtig Horrorfilmwissen ist, ob das nicht auch eine praktische Eigenschaft ist.
Ich weiß nicht, ob das nicht jemand ist, der nicht abwäscht, ne? Aber selbst wenn, das kriegt man irgendwie geregelt.
Okay. Und Nummer drei, das spielt bei dir jetzt gar keine Rolle, ist, die Person ist sexy. Das ist auch immer noch ein sehr wichtiger Punkt, dass ich, also, keine Ahnung, jetzt gerade hatten wir so ein Sommerfest bei der Arbeit und ich habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen gefragt und sehr, sehr viele haben dann irgendwie drei hotte Dudes, mit denen sie ihre WG vollstopfen.
Aber warum sollte denn meine WG, meine WG ist sehr sexy, zweifellos, aber warum?
hat in deiner Begründung jetzt keine Rolle gespielt. Weil jetzt Eye-Candy, vielleicht, es gibt Leute, für die ist das wichtig.
Okay. Na, ich meine, also sowohl meine echte WG als auch die ausgedachte Karte ist sehr sexy, aber
ja, nur jetzt hier auch für die Zuhörenden, dass sie darauf achten können.
Interessant. Wobei, jetzt ist man ja geprimed, ne? Jetzt weiß man das ja. Jetzt werden auch die weiteren Leute so Antworten geben.
Ja. Wenn sie diese Folge hören, ist ja nicht immer gegeben.
Das stimmt, vor allem so weit rein. Die sind noch alle längst eingeschlafen.
Das ist natürlich Quatsch. Also ich meine, bei dir, wach bis zum Besten.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist und ich weiß auch nicht, ob das Gegenteil des Kompliments ist, wenn Leute mir immer sagen, ich höre euch einmal zum Einschlafen oder so.
Ja, ich glaube, das ist mehr so ein, also das machen ja auf jeden Fall viele Podcasts zum Einschlafen hören. Und ich merke das, also ich werte den Fakt einfach nicht, wenn man mir das sagt, sondern ich so, du hörst uns und ich höre halt Podcasts so, ja, auch so als Hintergrund, weißt du, ich mache es halt, wenn ich Haushalt mache oder so, aber das ist ja trotzdem, bin ich ja dann nicht jede Sekunde voll aufmerksam oder so.
Ja, das mache ich schon, wenn ich den Podcast hören möchte, also das wir hatten auch mal die Frage, ob man Filme auch mal als Nebenbeschäftigung schaut, nein, also ähnlich mit Podcast, ich möchte schon alles mitbekommen, also klar höre ich das irgendwie im Bus und beim Tetris spielen oder so, aber
Ich schaue übrigens gerade eine Serie zum Einschlafen, die aber manchmal so bonkers ist, dass ich da nicht einschlafen kann, sondern wirklich laut lachen muss. Und zwar habe ich ja für die ganzen Star Trek Sachen Paramount Plus abonniert und schaue da jetzt aber Yellowstone. Ich habe ja so ein kleiner Daniel-Crush auf Kevin Costner. ich weiß, das ist ganz schlimm, aber egal.
Kevin Bacon hätte ich noch genommen.
Nein, es ist überhaupt nicht erotisch, sondern es ist einfach nur so, der war halt der Cowboy meiner Jugend und der Robin Hood meine Kindheit so und deswegen irgendwie fand ich ihn damals gut und der.
Weißt du, ich sag mal, Hauptsache nicht Ethan Hawke,
ne? Ethan Hawke? Anyway, Ethan Hawke finde ich sehr dramatisch, weil Ethan Hawke sah so gut aus als junger Mann und er ist so unvorteilhaft gealtert.
Hast du ihn mal gesehen?
Bitte?
Egal.
Hast du ihn mal so als Anfang 20-Jährigen gesehen? Das war so,
der leider in diesem furchtbaren Linklater-Film.
Der war so hot damals. Ich bitte
schlimm.
Der sah so gut aus. Egal. Deswegen dein Hass, ich verstehe. Du überträgst die Rolle auf die. Anyway.
Ich sage nicht, dass er ein scheiß Mensch ist, aber ich finde es immer furchtbar, ihn zu sehen.
Das ist nein. Yellowstone. Neo-Western.
Das brauche ich.
Ja, es ist der Hammer. Kevin Costner ist der. Also es ist eine Mischung, deswegen ich sage, es ist alles, was Christiane hasst. Es ist eine Mischung aus Neo-Western und der Pate. Es ist Kevin Costner ist der Patriarch von einer Farm. Nimmt namens Yellowstone in Montana und seine Aufgabe ist, diese Ranch seinen Nachkommen zu überlassen, und dann muss er gegen Intrigen kämpfen und er muss auch über Leichen gehen und er muss alles und es ist der absolute Hammer. Aber also die Serie hat halt auch irgendwie, wenn ich mich nicht irre, aber ich meine, die hat auch Emmys gewonnen und hast nicht gesehen, aber da passieren teilweise Dinge, wo ich mich nur frage, what the fuck is happening? Meine Lieblingsstoryline war, wie heißt der, ich glaube Rick, der Cowboy, der Vorarbeiter, nee, der heißt nicht Ricks oder so, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber hat so einen klassischen Cowboy-Namen. Der Vorarbeiter ist unterwegs auf den Weiten der Ranch, um einen Bären zu jagen, der das Cattle bedroht. Bären darf man eigentlich nicht jagen, weil stehen unter Naturschutz, aber er muss es tun, weil er das Cattle bedroht. Mhm, er kommt an eine Stelle an einem Abhang. An diesem Abhang hängen zwei chinesischen Touristen, die da, ja, keine Ahnung, abgestürzt sind. Er versucht, sie mit seinem Lasso zu retten, weil sie aber nicht auf seine guten Cowboy-Anweisungen hören, stürzen sie beide ab. In dem Moment kommt der Bär und er erschießt ihn so in einem Abstand von ungefähr einem Meter. ruft dann Kevin Costner an, oh Mann, hier, echt scheiße, kannst du mal, wir haben Probleme, so. Der Sohn, der Anwalt ist, der, also quasi hier, der Tom Hagen des Mafia-Clans,
der Anwalt.
Der ist gerade dabei, sich für irgendeinen politischen Posten zu bewerben und ist deswegen nicht erreichbar. Deswegen gibt's da Riesenkonflikt zwischen ihm und Kevin Costner später. Aber vor allen Dingen führt das dann dazu, dass der nicht dabei sein kann, als die Polizei den Tatort untersucht. Die Polizei meint daraufhin, der Cowboy hat den Bären erschossen und um seine Tat zu verschleiern, hat er die beiden Zeugen, nämlich die chinesischen Touristen, umgebracht, also damit die Zeugen nicht da sind und die jetzt halt da am Grunde dieser Schlucht liegen. Daraufhin wird nicht etwa der Cowboy in Gewahrsam genommen und dann Mord ermittelt, sondern es wird halt irgendwie so eine Tierschutzbehörde gerufen, um diesen Bärenmord zu ermitteln. Und natürlich ist dann auch diese Beamtin mit dem Cowboy, als einzigem reitet sie dann über Stunden hinaus dort, wo die Bärenleiche liegt. Was passiert, ist, dass jetzt wird's vollkommen bonkers, dass der Cowboy sagt so, hey, auf dem Arsch ihres Pferdes sitzt eine Bremse, ich muss sie töten, sonst geht ihr Pferd gleich durch. Die Beamtin natürlich, sie werden nicht hinter mich reiten, ich vertraue ihnen nicht. Was passiert? Die Bremse sticht das Pferd geht durch, die Beamtin stürzt vom Pferd ab, landet auf einem Stahlpfosten, der sie einmal komplett durchbohrt. Und der Cowboy jetzt so, na toll, alle werden denken, ich habe sie umgebracht. Ich spoiler diesen Storyline jetzt. Er schafft es noch, ihr Leben zu retten, um sie so seine Unschuld dann am Ende zu beweisen, dass er diesen Bären aus reiner Notwehr getötet hat. Auch wenn er ursprünglich unterwegs war, um den Bären zu töten.
Ja, da geht doch was.
Ja, es ist so ein bisschen wie Grey's Anatomy nur mit Cowboy.
Stimmt, da gibt es doch auch diese Storyline, wo zwei Leute vom selben Stahlträger durchbohrt sind auf demselben Rohr. romantische Origin Story.
Auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, eigentlich, ich hatte angefangen, dass ich ungefähr über 4 Wochen lang nur die erste Folge geguckt habe und immer sofort eingeschlafen bin und dachte, perfekt, das mache ich jetzt so weiter. Aber irgendwann bin ich dann doch fertig geworden mit der ersten Folge und dann passieren halt solche Dinge und dann kann ich nicht schlafen. Sondern
wann spielt das?
Das spielt in der Gegenwart, aber es gibt auch mittlerweile schon 2 Spin-Offs. In einem spielt auch hier Harrison Ford mit, wirklich? Die in der Vergangenheit spielen. Ja, das ist ein Riesending. Geil. Das ist gerade
der noch nie davon gehört.
Das ist der Quotenbringer gerade für Paramount Plus und wie gesagt, sie sind da in Amerika super erfolgreich. Es ist auch stockkonservativ. Die Demokraten sind immer die Bösen, die Kalifornier sind immer die Bösen. Das ist echt schlimm, aber irgendwie finde ich das so
durch. Es klang auch schon von der Beschreibung ein bisschen, ich weiß ja nicht. Das meiste, was Neo-Western heißt, klingt eigentlich immer so interessant, aber wenn man dann reinguckt, ist es dann doch mehr so...
Ja, es ist, aber ich meine, andererseits, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich gut finden oder ob die dann halt das auch so als Kritik sehen. Ach so,
ironischer
sehen,
dann, Hate-Watch, nein.
Nee, ich meine jetzt die Serie selbst, sie inszeniert ja auch Kevin Costner ständig als den Bösen, der dann halt auch seine Kinder schlägt, also seine erwachsenen Kinder und auch Leute umbringt und so. Und da frage ich mich immer, ob sie das trotzdem irgendwie cool finden jetzt oder
ja, weißt du, was ich immer über American Psycho sage und über den Fight Club-Verfilmung? Wenn du es nicht richtig sagen kannst, wenn auch der Film das von sich nicht richtig sagen kann, ist er halt schlecht gemacht. Hm. So, weißt du?
Also schlecht gemacht ist das schon irgendwie. Also es ist auch teilweise sehr groß, also es sind tolle Bilder, es ist halt voll der Western und so, aber es ist, also ich meine, diese Storyline eben, die hat ja alles erzählt schon.
Durchaus.
Ich habe trotzdem noch Fragen an dich, Jan.
Kevin Kestner. Ja.
Und zwar, was ist denn der beste Musik- oder Tanzfilm?
Erstmal möchte ich eine Lanze für den Musik- und Tanzfilm brechen. Es gibt ja, nämlich viel zu viele gute Musik- und Tanzfilme. Ja, ich glaube, das wird hier. Also, ich habe schon einige Male antagonistische Stimmen vernommen in diesem Podcast. Sehr gut. Deswegen sei es einfach mal gesagt. Es gibt also eine große Fülle. Jetzt habe ich eben schon The Tango Lesson gespoilert, wo eine Liebesgeschichte anhand eines Tanzes erzählt wird. Toller Film. Neben dem habe ich mich auf zwei festgelegt und müsste dann irgendwie einen aussuchen oder auch nicht, ja. Pass auf. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Als erstes habe ich The Broken Circle Breakdown für dich von Felix von Gruning. Das ist ein Film, ich sonst überhaupt nicht mag.
Ich kenne nur das Cover. Ich kenne den Film nicht.
Okay. Und das ist ein Musik- und Tanzfilm. Interessant. Ganz, ganz toll Film. Ist ein Musikfilm. Ist eigentlich so ein Musical. Wird unchronologisch erzählt und ist die Geschichte von einem Paar, das sich kennenlernt. Er ist so Country-Musikerin, hat eine Band. Und sie, so ihr Tattoo-Studio irgendwie so, und sie kommt zusammen und sie fängt an, dieser Band zu singen, und die haben ein gemeinsames Kind und so weiter. Was wirklich nur so, ja, es wird sehr, sehr tragisch, es wird sehr, sehr traurig, es geht um Krankheit, es geht um Tod und es geht um Country-Musik, die das alles sehr gut einfängt. Ich mag vor allem irgendwie die Idee vom flämischen Cowboy, so, weißt du, und dann spielen sie diese ganz wunderbaren, vor allem Country-Klassiker, aber eben extrem, extrem schön und wirklich melancholisch inszeniert. Das holt mich total ab. Ich habe wirklich sehr geheult mit diesem Film, auch schon mehrfach, als ich ihn wieder gesehen habe. Ganz, 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 ganz tolles Ding. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr, ja, also von der Stimmung düster, aber von den Farben wieder sehr, sehr fröhlich, irgendwie ganz, ganz bemerkenswerter Film. Und halt durch diese interessante Erzählweise. Also du kannst trotzdem immer, weißt du, wo du gerade in dieser Story bist, aber es sorgt trotzdem dafür, dass immer mal wieder dann dich einen Moment extrem runterreißt, mit dem du nicht gerechnet hast, weil er halt quasi aus der Zukunft der Erzählung erzählt oder so. Das ist also fantastischer Film. Hat mich komplett umgehauen. Also einmaliges Erlebnis. Fertig. So. Der lebt vor allem über diese und durch die Country-Musik, mit der er erzählt. Okay. Und auch das Album, quasi der Soundtrack, lässt sich genauso anhören. Den höre ich auch so oft. Wirklich fantastisch.
Interessant. Er hat mich nie gereizt, aber jetzt.
Megafilm. Megafilm. Meisterwerk, sagst du doch immer.
Ja. Ein absolutes Meisterwerk.
Ein absolutes Meisterwerk. Ein weiteres absolutes Meisterwerk wäre Zurchi Dantzingu, Englisch The Lure, Deutsch Sirenengesang.
Ah ja.
Von Agnieszka Smoczynska. Ich kann kein Polnisch, er weiß schon. Kennst du den?
Ja, ich würde nicht sagen absolutes Meisterwerk, aber ich mochte den, der war gut.
Ich würde sagen absolutes Meisterwerk. Ist eine polnische Horror-Neon-Musical-Adaption der kleinen Meerjungfrau im weitesten Sinne.
Erotik-Horror-Musical.
Erotismus-Horror-Musical. Interessantes Ding. Also sehr, also hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Finde ich auch ganz, ganz großartig. Würde ich sagen, lebt nicht nur über die Musik, sondern hat eher seine anderen Qualitäten, aber ist im Prinzip schon Musical.
Ja.
Also sehr wildes, verstörendes Ding mit ganz, ganz krassen Bildern und ganz krassen Ideen. Aber gefällt mir sehr, passt irgendwie, da passt alles gut zusammen. Ich kaufe mir das komplett ab. Geiler Film. Fantastischer Film. Das wären meine beiden Picks.
Ja. Also einen werde ich mir auf die Watchlist setzen und den anderen kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, nice. Dann habe ich noch eine letzte Frage dir geschickt und da hast du gleich schon gestöhnt, als du sie gesehen hast. Ich schaue doch keine Serien, hast du mir gesagt.
Es ist leider so. Ich bin echt raus aus dem Serienbusiness. Ja?
Was ist denn die beste Serie, die du bisher gesehen hast? Also, und warum ist es nicht Yellowstone?
Okay, pass auf. Also, ich habe ja für alles andere, für Videospiele, für Bücher, für Filme, habe ich eine Liste mit dem besten aller Zeiten. Nur für Serien habe ich keine vergleichbare Liste. Das heißt, ich musste irgendwie aus dem Hut zaubern, improvisieren. Und ich glaube, das erste, was mir bei der Frage einfällt, ist sehr langweilig, weil es vielen Leuten bei der Frage als erstes einfällt. Aber es gibt eine Serie, die macht irgendwie Sachen. Die hat für mich noch keine andere Serie gemacht und die wird auch, glaube ich, so schnell keine andere Serie machen. Das ist Twin Peaks. Also hat mich und meine Vorliebe für gewisse Stories und für gewisses Erzählen einfach sehr geprägt. Den habe ich oft und gerne gesehen. Ist einfach wild. Also ich fand auch diese neue dritte Staffel nicht mehr komplett super geil, aber auch seltsam und kreativ genug, um auf jeden Fall dahinter zu stehen. Also ich mag Twin Peaks einfach sehr, sehr gern. Guck's auch gerne wieder.
Die schaut mit Christiane so, also die dritte Staffel, die kenne ich auch noch nicht. Ich kannte nur Teile der ersten Staffel. Mehr habe ich nie gesehen. Aber mit Christiane habe ich erste und zweite Staffel schon durchgeguckt und wir schauen so alle paar Monate mal eine Folge der dritten Staffel. Und ich habe jetzt aber in den letzten Tagen, in mehreren Tagen, weil der auch so ewig lang ist, Inland Empire geguckt. Und ich muss dir sagen, ich war geradezu schockiert, weil halt hier die Staffel 3 von Twin Peaks, die einfach so gut aussieht, die ist einfach so gut gefilmt und Inland Empire halt mit so einem irgendwie so einem verwaschenen Videorekorder-Look daherkommt, das hat mich doch sehr abgeturnt einfach.
Das ist auch so ein Lynch-Film, den ich nicht so richtig mag.
Aber, ja. Also ich glaube, Ich habe den jetzt überhaupt nicht eingestuft auf einer Skala, weil ich dachte, man müsste, also ich müsste ihn nochmal gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das will, weil er so hässlich aussieht.
Du verlangst das hier von deinen Gästen und machst es selber dann nicht, ne?
Ja, manchmal ist es, ich mache ja oft, ich hänge ja gerne, also ich, Kunst mit Zahlen bewerten, das ist ja, liegt mir am Herzen, aber hin und wieder sitze ich halt vor so einem Film und denke, ich kann dem jetzt nicht guten Gewissens eine Zahl geben, sondern da muss ich ja, mir nochmal ein Urteil bilden.
Das haben Leute auch sonst nur bei Kriegsfilmen. Okay, pass auf, also Twin Peaks ist nominiert hiermit, trotzdem überlege ich, was vielleicht, also die Serie in den letzten Jahren, die irgendwie emotional mehr mit mir gemacht hat und mehr ausgelöst hat, ist auf jeden Fall Sense8. So, das ist vielleicht die schönste Serie, die ich bisher gesehen habe, aber halt auch wieder auf einem ganz anderen Level. Hat auch Sachen getan, die noch keine für mich vorher getan hat, aber vielleicht ganz anders. Und so, ich weiß nicht, in diesem Spannungsfeld möchte ich die Frage beantworten.
Okay.
Ja. Ich wollte dir übrigens noch die wunderschöne Etymologie von Kettle, wo du es vorhin gesagt hast,
mitteilen.
Also ist eigentlich verwandt mit dem, oder ist eigentlich identisch der Herkunft her mit dem deutschen Wort Kapital. Das ist Latein Kapital ist.
ja, sehr schön.
Ja, das Pro-Kopf-Einkommen. Kaputt der Kopf, ja. Und so wie wir heute noch, genau, das ist quasi der also im Sinne von der persönliche Besitz, der Reichtum. Das heißt du ganz oft, das Vieh, also auch Pecunia zum Beispiel und so weiter, das Vieh und Reichtum, ein ähnliches Konzept oder ähnliches Wort sind, zumindest so in unseren Vorfahrenkulturen. Finde ich ganz nett. Das heißt, Kettle ist eigentlich Kapital ist.
Ja. Das, also als Yellowstone Aficionado kann ich das nur
das ist die gelebte Kultur dann, ne? Auf jeden Fall.
Definitiv. Ich habe eine unmögliche Voraussage, nicht? Es ist eine Rubrik, die wir hier noch selten machen, aber nachdem du die sexy Satire erfolgreich vorausgesagt hast.
Ja, hast du da schon drüber gesprochen? Ich bin nicht 100% überzeugt, weil diese Satire, die haben viele Elemente, die haben keine Hufe, oder?
Doch, ich glaube, die haben Hufe. War es nicht so?
Wo sind wir denn ohne Hufe? Irgendein Element fehlte, dass ich mir vom klassischen Satyren verspreche.
Ich glaube, der Schwanz. Nee, doch, die hatten nur einen Schwanz. Ich bin mir nicht. Vielleicht hatten sie keine Hufe. Also, aber ist das, sag mal, das ist so wie, es gibt auch immer diese Spiele, die Roguelike sind oder so. Da würde ich sagen, es ist Satyr-like auf jeden Fall. die Kategorie.
Satellite.
Ja. Möglicherweise auch das. Also,
ich war selbst beeindruckt, als du mir das geschickt hast. Vor allem, weil so drauf stand, das TikTok-Phänomen. Ich glaube, wir haben beide in derselben Sekunde dann in den Chat geschrieben. Dass wir erstmal das TikTok-Phänomen googeln müssen.
Ja. Es war wirklich sehr ein augenöffnender Moment, als ich dann in diesem Buchladen stand und dieses Buch gesehen habe.
Fantastisch. Sexy Satyr. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet. Ja, okay.
Du hast da geliefert. Das zeigt, wie kompetent du in dieser Rubrik bist. Deswegen muss ich dich hervorkramen. Und damit leiten wir langsam auch schon zu dem Film hin, über den wir gleich noch sprechen werden. Nämlich die Kategorie ist in den Sand gesetzte Fortsetzungen. Und ich habe hier eine Liste von diesem Filmkritiker David Ehrlich, der da auch auf Letterboxd so ein großes Ding ist, mit den besten Filmen 2022, die ich dir jetzt so gleich vorlesen werde. Und du musst dir dann sagen, welcher Film davon wird eine Fortsetzung kriegen, die so richtig katastrophal nach hinten losgeht.
Das ist ja nicht mal richtig unmöglich, das mag ich.
Ja, es sollte schon nicht zu realistisch sein, deine Voraussage. Okay. Also das, wenn du jetzt das irgendwie... Keine Ahnung, Mission Impossible 2? Ach nee, das ist nicht wirklich, aber
der war vorhin schon nicht mit Tom Hanks.
Schauen wir mal. Der beste Film seiner Meinung nach des vergangenen Jahres, und das kann ich ja nur unterschreiben, ist After Sun. Glaubst du, es wird eine Fortsetzung zu After Sun?
Was ist denn das? Nicht gesehen.
Es ist eine Geschichte über einen Vater mit Depressionen, der mit seiner Tochter, also geschiedener Vater mit Depressionen, der mit seiner Tochter in den Sommerurlaub in so ein Resort in die Türkei fährt. Also nee, sie fahren nur in ein Hotel, aber neben so einem Resort, sie haben auch kein Geld und schnorren sich dann so ein bisschen in diesem Resort durch und es ist halt mit dieser Thematik der Depression todtraurig und zugleich hat es so diese Sommerferien-Vibes, die mich viel an meine Kindheit erinnert haben und so. Ich fand es einen ganz großartigen Film. Also
den hab ich auch. Pass auf, dann gibt's so ein Sequel, wo dann die Tochter alt ist und Depressionen hat.
Und das, ja, das spielt da auch schon so ein bisschen, ne? Okay, ich habe Depression, aber
okay, mach erstmal weiter, so, das ist der erste Film.
Ich glaube nicht, dass du, also Ta hätten wir als nächstes auf Platz 2.
Hast du den gesehen? Ich habe das alles nicht gesehen. Ich gucke doch diese Filme. Also,
auch nicht Everything, Everywhere, All at Once auf Platz
3. Doch, den habe ich gesehen.
Da würde ich sagen, das ist schon ein harter Contender, wo ich mir vorstellen
kann. Das ist ein harter Contender.
Das ist da dann den Nothing, Nowhere, Not at All oder so.
Nothing, Nowhere. Ja, nur weil du gerne Gegenteile machst. Nothing, Nowhere, Never.
Nummer 4 habe ich noch nie gehört. Hit the Road. Das sagt mir einfach nichts. Nummer 5, Descendant von Margaret Brown, sagt mir auch nichts.
Erstmal Hit the Road googeln.
Nummer 6, das war, glaube ich, auch irgendwie in unserer Jahresbesprechung ein Thema, aber ich weiß nicht, ob unter den Top-Filmen, aber Return to Seoul, ich glaube, den hat auf jeden Fall Stefan in irgendeiner Form erwähnt.
Hit the Road ist ein iranischer Film offenbar von Pana Panahi. Ist der verwandt mit Jaffa Panahi?
Schreit jetzt jedenfalls auch nicht so nach Fortsetzung.
Nee.
Lass mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Also da hätten wir noch 7, We're All Going to the World's Fair, sagt mir auch nichts. Das ist ja das Problem von diesen Überfilmkritikern, die dann immer irgendwelche Filme auf die Tagesordnung setzen müssen, die außer ihnen niemand gesehen hat. Aber dann kommt Nummer 8. Die
sehbar sind.
Ja, die irgendwo nur auf so einem kleinen Festival in Albanien liefen oder so. Jedenfalls auf Platz 8, Crimes of the Future. Meinst du, Cronenberg macht da nochmal eine Fortsetzung? Cronenberg ist nicht so der Typ für Fortsetzung, oder?
Habe ich auch noch nicht gesehen. Leute.
Nummer 9, Decision to Leave. Auch ganz großartiger Film, aber ich glaube auch nicht, dass hier der Park eine Fortsetzung machen wird. Nummer 10, Nope. Glaubst du, es wird eine Fortsetzung zu Nope geben?
Ich glaube, der bekommt auf keinen Fall einen, aber ist damit ja ein heißer Contender hier.
Du weißt schon, dass du jetzt das Wortspiel Nope hast liegen lassen. Das hätte ich mit gerechnet, aber okay.
Stimmt.
Nummer 11, All That Breathes. Da habe ich den Titel schon mal gehört, aber wüsste jetzt auch nicht,
das was sagt das man. Ist. Pass auf, ich nehme einfach irgendeinen Film von 22, ob den da
nimmst oder nicht. Jetzt kommen wir mal also Jackass Forever ist, würde ich sagen, heißer Kandidat.
Heißer Kandidat.
13, Top Gun Maverick ist ein heißer Kandidat. Also,
war nicht auch der Avatar-Film, der kriegt auf jeden Fall noch 3 schlechte Fortsetzungen.
Ja, aber der hat er hier nicht auf seiner besten Liste. Es muss ja ein Film sein, der einen guten Film, der eine schlechte Fortsetzung kriegt. Oder, naja, RRR auf Platz 15.
Auch nicht gesehen, kenn ich alles nicht.
Ja, was machst du denn?
Verzeihung,
du spielst also nur noch Computerspiele, wa?
Die ganze Zeit nur Computerspiele.
Die Banshees of Inisherin auf der 22. Der
könnte eine Fortsetzung bekommen.
Und The Northman auf der 24, da sind wir wieder beim Treppenmann, und The Fablemans auf der 25.
Welchen nimmst du denn?
Ich nehme Everything Everywhere All at Once, und um es unmöglich zu machen, sage ich, die Fortsetzung wird heißen Nowhere, Never, Nothing, Nowhere, Not at All. So wird die Fortsetzung heißen und sie wird richtig schlecht werden.
Welchen Favoriten hatte ich gerade? Sag mal, letzten paar. Ich hab's vergessen.
Nope? Nee, hast du nicht.
Nope ist ein guter Kandidat.
Wir hatten Top Gun, Maverick oder Jackass Forever, würde ich sagen, sind auch harte Kandidaten für Fortsetzung. Oder den Banshees. Oder The Northman. Aber The Northman ist so gefloppt. So. Da wird er kein Geld für kriegen. Sonst könnte ich mir das vorstellen. Dass
ja, oder halt noch dasselbe noch mal mit irgendeinem anderen Shakespeare-Stück. Ja, pass auf. Ich sage, es gibt The Northman 2. Mhm. Aber es ist Much Ado About Nothing. Inklusive Maskenball.
Okay. Ich würde sagen,
reicht das?
Ja, diese Voraussetzungen sind definitiv unmöglich. Von daher.
Ich fürchte, die ist wirklich unmöglich.
Womit wir beim Das Feuilleton fragt wären.
Oh nein.
Eine viel gewünschte Rubrik, dass genau du sie machst.
Weißt du, da habe ich ein bisschen Angst vor mir selbst. Ich kriege Angst vor mir selbst, wenn ich das mache, weil es fällt mir gar nicht schwer. Ich muss, weißt du?
Ja. Ich muss nur ein bisschen angry white old Feuilleton, man, der steckt irgendwo in dir drin, möchtest du damit sagen.
Ich war ja auch mal so. Ich muss gar nicht lang zurückdenken. Da habe ich noch gesagt, Frauen raus aus den Parlamenten, wenn sie sich nicht beherrschen können. Okay. So. Weißt du, das ist nicht weit in meiner Vergangenheit. Deswegen macht man das so Angst.
Mhm. Jan, dann sag mir doch mal, Putin stürzen.
Nur mit demokratischen Mitteln.
Ist er bei diese Ochsenknechts schon ausgestiegen?
Was? Das habe ich syntaktisch nicht verstanden.
Ist er bei diese Ochsenknechts, das ist eine Serie, schon ausgestiegen?
Ah, er täte es besser.
Also es ist so ein Reality-TV-Scheiße.
Ist das über die Ochsenknechts?
Ja, das ist hier die Osborns nur mit den Ochsenknechts.
Dann sage ich, er täte gut daran.
10 Milliarden Steuergeld für Intel, ist das sinnvoll?
Zu wenig.
Oldtimer oder Radwege?
Fahrräder mit H-Kennzeichen. Was?
Das H-Kennzeichen, das Oldtimer-Kennzeichen.
Sind das nicht die? Die historischen? Ist, ja.
Genau, keine Ahnung.
Die grünen oder roten?
Hat er in diesem alten Interview über William gelogen?
Wer ist denn er?
Die reden doch immer nur über Harry. Ich nehme an, dass es Harry okay. ist.
Es ist alles wahr.
Macht The Flash 200 Millionen miese?
Verdient.
Frau Königin, wie können Sie nur das Rauchen aufgeben?
Mit mehr Gin.
Ehekrise?
Mit mehr Gin? Ich weiß es nicht.
Das nehmen wir. Verbale Belästigung unter Strafe stellen?
Das ist wieder diese Cancel Culture.
Ist Indiana Jones 5 der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören?
Vor Indiana Jones 5 ist der beste Punkt, aufzuhören.
Wofür lohnt es sich noch zu kämpfen?
Das Vaterland.
Was passiert nun mit den Wagner-Söldnern?
Auch irgendwas mit dem Vaterland.
Düstere Prophezeiung. Steht alles vor dem Aus?
Die Kultur, ja.
Halten, verkaufen, renovieren?
Verkaufen jetzt.
Doch kein Comeback für Jack Sparrow?
Wir alle wissen, dass er durch irgendeine junge Frau ersetzt wird und das Franchise dadurch kaputt geht.
Das war sehr feuilletonistisch, sehr gut.
Ich fürchte. Das habe ich erst gerade, weißt du, dieser ganze Diskurs um den neuen Indiana Jones macht mich fertig.
Ich habe da nichts mitbekommen, aber ich will da auch, glaube ich, nichts mitbekommen. Sag mir lieber, ist Reitsport Tierquälerei?
Pferde sind Nutztiere und wurden schon immer so gezähmt.
Sind die Akrobatik-Shows von Helene Fischer zu gefährlich?
Helene Fischers Musik ist zu gefährlich.
Definitiv. Welcher Kochtyp bist du?
Ich lasse kochen. Meine Frau kocht, ist doch klar.
Lieber Lotto spielen oder ETF-Sparplan machen?
In NFTs investieren jetzt? Ich weiß es nicht.
Okay, und eine letzte Frage habe ich noch. Was macht Ralf Bauer heute?
Wer ist denn Ralf Bauer? Ist das der Boxer? Nein,
das
ist Ralf
Müller. Nee, das ist dieser Disney-Club, später in dieser Surfer-Serie-Typ.
Ah. Er wird durch eine junge Frau ersetzt und das Franchise geht dadurch kaputt.
Sehr gut. Und da bist du jetzt gerade so warm gelaufen, deswegen können wir mit meinem Lieblingsspiel weitermachen, was du hast und was deswegen jetzt geben muss, nämlich das Film-Antonym.
Du hast mich schon mehrfach damit zur absoluten Weißglut getrieben.
Ja, und mein Ziel ist es auch heute zu machen. Besonders mit dem zweiten Punkt, aber erst haben wir den ersten und der erste Punkt ist Hut under the Earth.
Hut wie die Hütte. Mhm. Ist die Hütte das Gegenteil von einem Haus?
Vielleicht noch ein größeres, prächtigeres Haus?
Palace.
Ja, ein anderes Wort?
Ich weiß nicht.
Weniger schnörkelig, aber so robuster.
Bunker?
Was ist denn statt ein Schloss eine Burg? Oder ein
Castle.
Ja, und jetzt Under the Earth?
Over the Sky?
Heißt der Film Castle
in the Sky?
Castle in the Sky. Okay. Miyazaki, da sind wir wieder.
Das ist machbar.
So, jetzt wird's kritisch, glaube ich. Stone Salt.
Stone Salt. Mhm. Wie ich dich kenne, sind Stone und Salt zwei verschiedene Sachen, oder?
Ja. Stone und Salt sind zwei.
Das heißt, Salt ist, ja, okay. Salt ist Pepper, huh?
Nein. Aber okay. Gehen wir erstmal auf den Stein.
Stein. Was ist das Gegenteil von einem Stein? Bei dir wahrscheinlich Sand, ja?
Oh, der Sand ist in der richtigen Richtung, aber Sand in einer bestimmten Ausformung.
Kies, so. Gravel, nein.
Nee, ich meine jetzt so ein Stein, wenn du den anguckst, wie sieht der denn aus?
Massiv.
Genau, und was ist, wenn du durchgucken kannst, dann ist das?
Transparent?
Ja, und was ist für ein transparenter Form von Sand ist?
Glas?
Ah, genau. Also Glas ist das Gegenteil von Stone.
Stein ist das Gegenteil von Glas?
Stein ist nicht durchsichtbar. Eine Steinwand kannst du nicht durchgucken, eine Glaswand kannst du durchgucken.
Moment, aber Zwiebeln sind nicht das Gegenteil von Salz.
Gut, welcher Film ist das? Welcher Film ist das?
Das ist Glass Onion.
Genau, da hat jetzt Christiane auch interveniert, dass Zwiebeln nicht das Gegenteil von Salz sind.
Knoblauch ist das Gegenteil von Zwiebeln.
Moment, ich habe gefragt, ChatGPT, was ist das Gegenteil einer Zwiebel? ChatGPT, das Gegenteil einer Zwiebel ist keine spezifische Pflanze oder Lebensmittel, sondern vielmehr ein abstraktes Konzept. Da eine Zwiebel eine Art Gemüse ist, könnte Gegensätze wie Tier oder Mineral als allgemeine Gegenteile betrachtet werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht immer ein eindeutiges Gegenteil für jedes Wort gibt. Manchmal sind Gegensätze abhängig vom Konzept und können variieren. Ich spekuliere, welches Mineral wäre am ehesten das Gegenteil einer Zwiebel? wenn wir spekulieren, welches Mineral am ehesten das Gegenteil von einer Zwiebel betrachtet werden könnte, könnten wir nach Eigenschaften suchen, die konträr zu Zwiebel stehen. Eine Zwiebel ist eine Pflanze mit einer weichen, saftigen Textur und einem charakteristischen Geschmack. Auf der Grundlage dieser Eigenschaften könnte ein mögliches Gegenteil der Zwiebel ein hartes, geschmackloses Mineral sein. Beispielsweise könnte man Salz als Gegenteil betrachten, da es ein hartes Mineral mit einem ausgeprägten salzigen Geschmack ist, der im Gegensatz zum Geschmack einer Zwiebel steht. Ich finde, das ist eindeutig.
Hart und geschmacklos, so wie du. Du solltest meine sich immer weiter verschränkenden Arme und den immer weiter nach unten gleitenden Mundwinkel sehen, während du das gerade vorgelesen. Weißt du, nach der Definition, also das kommt davon, wenn man, ja? Also
wenn die künstliche Intelligenz das sagt, dann muss es stimmen.
Nach dieser Definition ist auch irgendwie Lithium das Gegenteil von einer Tomate. Weißt du, einfach irgendwas zu nehmen, was ganz anders ist.
Dann sag mir doch mal lieber, was ist das Gegenteil von The Bearable Ease of a Little Clumsiness?
Es gibt diesen Film The Unbearable Weight of irgendwas, irgendwas.
Ja, The Unbearable Weight ist auf jeden Fall das Gegenteil von The Bearable Ease of und A Little Clumsiness, ein bisschen Ungeschicklichkeit.
A Little wird bestimmt The Big, nein.
Noch massiver Zwinky Zwonky. The
Massive, Massive Talent, natürlich.
Genau, The Unbearable Weight
of so Massive Talent. So heißt er. Ja, toller Film, lieben wir. Toller Film, das wäre leicht.
Wie ist es mit The Scream and the Bone Son?
The Scream and the Bone Son?
Mhm. Oh. Fangen wir mit dem zweiten
Teil. Oh, ich hab schon. Du hast schon wieder Filme genommen, die ich mag. Das ist ja mal ganz leicht, wie ja schon erwähnt worden. Mit The Scream, du sagst The Scream, das Gemälde, der Schrei, genau. Das Gegenteil von der Mona Lisa.
Genau. Das Mona Lisa, berühmtes Lächeln, Schrei, das entsetzende Gesicht, das ist definitiv das Gegenteil.
Auch toll. Was war das Gegenteil von Blood Moon?
The Bone Son.
Bone Son.
Ja. Blut und Knochen ist ja immer so eine Redewende und Sun und Moon ist ja eindeutig.
Nach der Definition gerade ist ein Kronleuchter das Gegenteil von Blut.
Okay. Sag mir doch mal lieber, was Cretaceous Universe Submission ist. Cretaceous ist eigentlich auch. Cretaceous ist die Kreidezeit.
Kreidezeit. Genau. Ja, dann ist natürlich okay. Welcher Jurassic World heißt denn so?
Ja, was ist das Gegenteil von Submission?
Submission.
So sexuell betrachtet.
Aber es gibt doch keinen, der irgendwie Jurassic. Wie heißen denn die?
Also Jurassic ist das Gegenteil von Cretaceous, kann ich absektieren. Das Gegenteil von Universe ist?
World?
Aha, Jurassic World.
Dann ist es Jurassic World Dominion.
Genau.
Heißt der so? Okay.
Ja, so heißt der. Wie ist es mit Cradle of the Water Mosquitoes?
Cradle of the Water Mosquitoes? Das ist Grave of the Fireflies.
Das ist richtig. Ich läuft da wie am Schnürchen hier.
Du bist mit mir viel du willst mich jetzt wieder besänftigen, ja?
Ich fand The Scream and the Bone Son war schon, also Christiane wurde da auch schon wieder sauer und wollte diskutieren, ob
ich kann's wirklich verstehen.
The Scream
verstehen.
Das Gegenteil von Mona Lisa ist.
Jetzt, weißt du, ich glaube, nach der Zwiebel kann einfach nichts mehr kommen. Vielleicht ein Oger das Gegenteil von Zwiebeln oder für mich ist Knoblauch.
Wie ist es mit Professor Normality and the Universe of Reason? Was definitiv ein extrem guter Filmtitel wäre, möchte ich
den
mal sagen.
Den würde ich mir sofort ansehen. Ja, das ist Sam Raimi Film, ne?
Ja.
Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
Das ist richtig.
Ja. Aber geiler Titel.
Dankeschön. Wie ist es mit The New Zealand Long Read?
Oh nein, jetzt wieder New Zealand, ne?
Was, genau, da habe ich auch wieder ChatGPT gefragt, welches Land genau auf der anderen Seite von Neuseeland liegt.
Auf der anderen Seite von Neuseeland?
Ja, gegenüber auf dem Erdkugel hat er mir ein Land genannt. Ich weiß nicht, ob er recht hat, ich gehe jetzt davon aus, weil die künstliche Intelligenz hat ja immer recht, dass da ein direkt gegenüber ein Land liegt.
Was ist denn hier so? Hier ist Australien in der Nähe. Also auf der, nein, du warst schon in der Entfernung, auf der ganz anderen Seite. Sagt man doch immer so.
Von, Deutschland? So, ja, okay.
Wenn ich hier eine Scheibe Brot auf den Boden schmeiße und in Australien macht es auch jemand, dann haben wir ein Erden-Sandwich.
Ich glaube, da bist du gar nicht so schlecht. Also, dann überleg doch mal, was so ein Nachbarland von uns ist, was gegenüber
ist. Wir sind also in der Nähe.
Ja.
Jetzt müsste ich irgendwie extrapolieren, in welcher Himmelsrichtung quasi Neuseeland zu Australien liegt und dann gucken, was liegt hier.
Ich will sagen, Neuseeland liegt rechts von Australien, also muss ein Land, was links von uns liegt.
Ja, so rechts oben, oder? Das heißt links unten von uns, oder sehe ich das falsch?
Ja,
das ist... Das heißt so, weiß nicht, ist da, was sind da? Frankreich, Spanien, Portugal?
Nimm mal Frankreich.
Frankreich.
Jetzt haben wir The New Zealand Long Read.
The French?
Mhm. Und das Gegenteil von...
Oh, das ist der Scheiß, das ist der Scheiß Wes Anderson.
Ja.
The French Dispatch.
Das ist korrekt.
Da kann man schon ein bisschen sauer werden.
Also, hallo, eine Depesche ist das Gegenteil von einem Long Read, finde ich. Jetzt habe ich was Linguistisches für dich, nämlich my pointing gesture.
My pointing gesture. Mhm. Das Gegenteil von my is your. Mhm. Und das Gegenteil von einer Zeigegeste? Oder ist pointing gesture wieder zwei?
Nee, pointing gesture ist die Zeigegeste, definitiv.
Was ist denn das Gegenteil von einer Zeigegeste?
Was ist denn das Gegenteil? Du bist doch hier der Linguist.
So, wir suchen keine andere Geste, oder? Sondern wir suchen wieder wie beim Salz, das Gegenteil von einer Geste und das Gegenteil von Zeigen?
Ja, nee, also wirklich eher so, die Zeigegeste ist das anthropologische Ding, mit dem man Sprache lernt, bevor man ein anderes, ganz wichtiges Ding im Spracherwerb hat. Und darauf möchte ich hinaus.
Ein anderes, ganz wichtiges Ding im Spracherwerb.
Mhm. Eine der Grundfunktionen der Sprache.
Das klingt was nach was ich wissen sollte, ne?
Mhm.
Du musst mir weiter auf die Sprünge helfen.
Wenn du nicht auf Dinge zeigst, was machst du denn dann mit den Dingen, wenn du über sie sprechen willst?
Ja, dann benenne ich sie irgendwie.
Ah.
Oder ich benutze ein Deiktikon oder so.
Die Benennungsfunktion. Die Benennungsfunktion.
Deine Benennungsfunktion.
Ja, und jetzt mal das Substantiv für Benennung.
Naming.
Ja, oder einfach nur.
Jo.
Your, das ist in der Film heißt nicht Your Naming.
Your Name?
Mhm.
Ich hätte sogar Pronoun noch eher gekauft.
Nein, die Zeigegeste, das ist so.
Die Zeigegeste.
Ohne Zeigegeste kein Spracherwerb.
Dafür hat man zu viel deutsche Philosophie gelesen, ja?
Nee, ich habe sehr viel Spracherwerb gemacht im Studium. Und Zeigegeste ist die anthropologische Konstante, die alle Kinder über alle Kulturen dieser Welt beherrschen.
Ja, der Name, der Bezeichner ist dann die Diskontinuante, die...
Nein, das ist einfach die, so lernen Kinder Sprache, sie zeigen auf irgendwas und die Eltern sind konditioniert dann zu sagen Hund und dann lernt das Kind Hund und die Verbindung zwischen Objekt und Etikett.
Das sehe ich ja ein.
Aber also das Name, das Gegenteil der Zeigegeste.
Das dadurch gelernt ist doch nicht das Gegenteil.
Das ist genauso das Gegenteil wie Frankreich das Gegenteil von Neuseeland ist.
Als wäre mein Spickzettel das Gegenteil von meinem Studienfach.
Ja, definitiv. Gut, dass wir da endlich aufeinander sind. Sag mir doch mal lieber, was das Gegenteil ist von Every Space to Live.
Ah, ich musste gerade husten, Verzeihung, nochmal.
Every Space to Live.
No Time to Die.
Das ist richtig.
Das ist zum Beispiel unkritisch.
Was ist es mit Earth Kompott?
Earth Kompott. Kompott wie der Kompott.
Ja, genau, also compote wird's geschrieben im Englischen, aber es ist der Kompott.
Ah, compote oder compote? Egal.
Compote.
Und das ist schon der Kompott, das Kompott.
Ja, das ist genau, das Gegenteil von Kompott suche ich und das Gegenteil von Earth.
Ich wollte sagen, Kompott interessiert uns doch gar nicht, nur das Gegenteil von Kompott.
Das Gegenteil und das Gegenteil von Earth.
Das kann ja alles sein. Das Gegenteil von Earth kann Sky sein, aber auch Moon.
Sky finde ich nicht schlecht, ein bisschen größer gedacht.
Das Gegenteil von Earth. Das Sonnensystem könnte das Gegenteil sein. Nein, das
ist noch größer.
Noch größer, das Universum.
Ja, noch größer, noch allgemeiner
ausgedrückt. Das Multiversum.
Noch allgemeiner ausgedrückt.
Space.
Space.
Ich dachte, Time ist das Gegenteil von Space. Das ist gerade etabliert.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber jetzt haben wir Space und das Gegenteil von Kompott brauchen wir noch.
Das Gegenteil von Kompott?
Mhm. Kompott hat Stückchen. Was ist, wenn es keine Stückchen hat?
Eine Soße, ein Smoothie, ein Schleimwurm sein.
Schmierst du dir Schleimwürmer aufs Brot?
Ah, oh, fuck you, Alter.
Ja, bitte? Wie heißt der Film?
Space Jam.
Sehr schön. Wie ist es mit Last Horse, um dir mal einen einfachen zu geben?
Last Horse, First Mule. First Cow.
Jetzt wird es mir ein bisschen komplizierter. Wir müssen ja das Gleichgewicht halten, nämlich Moss Green Hole. Hole, das Loch.
Moss Green Hole.
Moss Green ist ein Wort, Moosgrün. Das Gegenteil von Moosgrün möchte ich und das Gegenteil von Hole.
Das Gegenteil von Grün ist ja Rot.
Aber eine besondere Art von Grün. Rot.
Das ist nicht wie eine besondere Art von Grün, eine besondere Art von Rot.
Was kennst du denn so? Rot? Ja, genau, was kennst du denn für Rottöne?
Ja, so die langweiligen. Was ist denn das Gegenteil von Moos?
Nee, das ist tatsächlich, es geht nur so um...
Ach, es gibt die Farbe
Moosgrün ist so ein gedecktes Grün, das könnte man vielleicht
machen. Das heißt, ich möchte ein knalliges Rot, ich möchte Feuerrot, Purpurrot, Magenta. Nein?
Ja. Was ist das Gegenteil von Hole?
Von Hole? Ja, spannende Frage. Kein Hole, die Abwesenheit des Holes.
Ein Loch?
No Hole.
Oder?
Oder eine massive Oberfläche, ein Etwas, ein Nichts, ein... Was ist denn das Gegenteil von einem Hole?
Ja, wenn du die Oberfläche, die kann ja nach unten ein Hole haben, oder wenn es nach oben geht, dann wie könnte das denn sein?
Nach unten ein Hole haben?
Ja, das, die glatte Oberfläche hast du eben schon genannt. Und ein Hole würde nach unten gehen. Wenn aber jetzt die Extremität nach oben geht, was wäre das dann?
Eine Protrusion, eine Protuberanz,
Wie wäre es denn mal mit einer Spitze?
Eine Spitze.
Wie ist es auf Englisch?
Peak, vielleicht.
Eine besondere Form von rotem Peak.
Gibt es Crimson Peaks?
Es gibt Crimson Peak. Das ist ein Film von Guillermo del Toro.
Ah, in meiner alten WG haben wir immer Horrorfilme zum Frühstück gesehen. Ich glaube, haben wir da mal geguckt.
Ja. Wie ist es mit The Metropolis Podcast?
Okay. Ja. Was ist denn das Gegenteil von einem Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage.
Okay, was ist das Gegenteil von Metropolis? So wie die Metropole, ja? Also wirklich ein ganz kleiner Ort, oder?
Ja, oder so die komplette Abwesenheit von Zivilisation.
Die Wüste.
Ja, oder das andere Extrem, wenn es jetzt nicht die Wüste ist, sondern...
Der Ozean.
Das dritte Extrem.
Das dritte Extrem, das Gegenteil, weiß nicht.
Mit viel Vegetation.
Mit viel Vegetation, Wald, Dschungel.
Dschungel.
So, Dschungel, okay.
Und jetzt nicht Podcast, sondern was anderes.
Das Gegenteil von einem Podcast. Also es heißt Jungle. Also,
wenn du Wissen dir angeeignet hast, dann kannst du entweder Podcast hören oder wenn du es ein bisschen tiefer in die Tiefe gehen willst, was machst du dann?
Ah, oh Mann.
Ja?
Weißt du, ich bin alles durchgegangen. Ich war bei Jungle Cruise, ich war bei ich war bei Jungle Fever. Du meinst Jungle Book.
Das ist das Jungle Book, genau. Definitiv die Gegenteil von einem Metropolis-Podcast. Wie ist es denn mit der Immortal Negotiation?
Immortal Negotiation. Also das Gegenteil von Immortal ist Mortal. Das wäre ein bisschen einfach.
Ja, das
geht. Ah, das ist fucking Mortal Kombat.
Ja, natürlich. Wenn man nicht mehr verhandelt, dann ist man im Combat. Was ist das Gegenteil von Foreplay?
Foreplay? After? Nein. Sind Foreplay zwei Worte für dich?
Nee, komplett sexuell gemeint. Das
Foreplay. Komplett sexuell gemeint. Das Nachspiel, das wird ein Nachspiel haben.
Nee. Nee, mehr so.
Es gibt doch keinen Film, der irgendwie postkoital heißt. Nein,
okay. Vielleicht heißt er ja, also. Womit endet denn der Sex? Oder der was Sex? Ist der? Ich möchte halt das eine Wort nicht sagen, aber was ist denn so das Ziel des Sexes? Auf die Antwort bin ich jetzt gespannt.
Ich weiß nicht. Denkst du das gerade sehr patriarchal wieder? Ich kann
nein,
nicht sagen.
Nein.
Das Ende des Sexes.
Nein, der Telos des Sexes.
Was der Telos des Sexes.
Worauf willst du hinaus? Wenn du Sex hast, was möchtest du dann erreichen? Ich will das Wort halt einfach nicht sagen. Hast du es jetzt?
Warum willst du das Wort nicht sagen? Bist du so wie Christian, traust du dich nicht, Fimose zu sagen? Nein, das ist nicht der Telos des Sexes übrigens.
Nein. Ist, weil das Wort ja der Spoiler ist. Natürlich. Jetzt hast du es.
Climax.
Genau, Climax. Wie ist es mit...
Scheißfilm auch.
Die Tanzszene ist sehr gut am Anfang. Danach...
Scheißfilm.
Die Tanzszene ist sehr gut. The Found Girls.
Found wie gefunden. The Lost Boys.
Genau.
Einfach.
Your Feeling of Beginning Concepts. You are feeling of beginning
concepts. You're thinking of ending things. I'm thinking of ending things. Genau. Das ist der furchtbare Film, wo sie im Schnee stecken und über David Foster Wallace reden. Hassfilm.
Ich fand den Anfang gut, aber dann am Ende ging es doch wieder nur um...
Ich fand auch den Anfang besser als das Ende. Es wurde stetig schlechter.
The Sheep of Finanzplatz Eschborn.
ist es wieder sowas wie, du weißt schon, das Gegenteil von Hollywood ist Castrop
Rauxel. Definitiv so. Also Finanzplatz okay. Eschborn ist hier so ein kleines Kaff vor Frankfurt, wo die Frankfurter Börse hingezogen ist, um Steuern zu sparen. Und deswegen, the sheep of Finanzplatz Eschborn.
Was ist das Gegenteil von einem Schaf? Mhm. Eine Kuh kann es ja nicht sein, hatten wir gerade schon.
Nein, nein.
Und ein Pferd auch nicht.
Mhm. Mehr so märchenmäßig denken.
Ah, der Wolf. Der warf im Scholfspelz.
Ja. Und The Wolf aufhört. The Sheep auf Finanzplatz Eschborn.
Du nimmst auch nur meine Hassfilme, das ist Wolf of Wall Street.
Vorhin hast du gesagt, ich nehme nur Filme, die du magst.
Du nimmst nur Extreme mit.
Ich glaube, ich ende versöhnlich, wenn ich jetzt mit dem letzten Film, den ich dir nenne, sage, Jackie Forgetic. Was ist das Gegenteil von Jackie Forgetic?
Tja, ich fürchte, das ist einer der großen Delfin-Filme, nämlich ja. Johnny Mnemonic.
So ist es richtig.
Jackie Forgetic. Das ist das Sequel, das keiner sehen will, 40 Jahre später.
Jackie Forgetic. Das nehme ich als Ehrennennung noch mit auf. So, wir sind schon ein bisschen länger hier auf Sendung, ja. Aber ich muss definitiv mit dir noch entweder oder spielen.
Macht mich alles so fertig.
Ja, bitte. Lass es uns schnell abhandeln. Ich werde nie warum fragen, du darfst doch zum Begründen. Mache ich das. Also es ist, ich will hier nur dumme Sprüche von mir geben. Anyway, okay. Ich sag mal.
Dafür bin ich auch hier.
Bist du bereit? Habe ich viel zu selten heute gefragt. Bist du bereit, Jan?
Man ist nie wirklich bereit.
Okay. Dann sag mir trotzdem mal, Erdbeeren oder Spargel?
Damit hätte ich nicht gerechnet, direkt erste Frage. Habe ich beides erst spät für mich entdeckt, mag ich aber beides, Spargel.
Warum?
Kennst du das Konzept Acquired Taste?
Ja.
Es gibt so Sachen, in die muss man sich halt erst ein bisschen reintesten, auch so als Erwachsener irgendwie. Ich glaube, kaum Kind mag Oliven oder so, weißt du? Ja. Und ich dachte halt irgendwie noch, also bis ich 30 war oder so, dachte ich noch, ich hasse Spargel. Bis mir auffiel, ich habe einfach seit mindestens 10, 15 Jahren keinen Spargel gegessen. Und da habe ich Spargel mal gegessen, das ist eigentlich ganz geil. Also ja. ich entdecke gerade den Spargel wieder für mich. Oder überhaupt entdecke ich ihn mal.
Bei mir war das Ingwer. Ich mochte Ingwer
nicht. Ah, ja.
Und dann habe mich an Ingwer rangetastet und jetzt finde ich Ingwer total geil. Dann sag mir mal, Auteur oder Künstler?
Auf jeden Fall Künstler.
Self-Determination Theory oder Need for Cognition?
Ich wusste, dass es kommt. Weiter.
Emma Stone mit roten oder blonden Haaren?
Ich bin rotblind.
Okay. Was heißt das jetzt?
Es macht keinen Unterschied. Nein, mit roten Haaren natürlich.
Okay. Dann sag mir mal, 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
Auf jeden Fall Eternal Sunshine.
Okay. Mila Jovovich oder Sienna Giorgio? Gugliori.
Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Gallery.
Sienna Giorgio. Nee, auf jeden Fall natürlich unsere, auf jeden Fall Mila Jovovich. Ikone, ja. Sie spielt Milady in dem Drei-Musketiere-Film, der hier in Würzburg gedreht wurde. Tolles Ding.
Okay. Ja. Audit Fur oder Thomas Kretschmann?
Ja, eigentlich alles, um Thomas Kretschmann zu vermeiden. Der war doch gerade auch wieder in irgendeinem großen Film, oder?
Das ist meine Frage eigentlich für die nächste Folge, die wir aber gerne jetzt schon besprechen. Wann ist das eigentlich passiert, dass Thomas Kretschmann unser Mann in Hollywood geworden ist?
Nachdem so Ralf Müller nicht mehr war.
Ja, es ist so, niemand hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet Thomas Kretschmann jetzt von einer großen Hollywood-Produktion zur nächsten durchgereicht wird, aber irgendwie
lass
ist
mich
er...
Lass mich den mal kurz googeln.
King Kong, Resident Evil, Apocalypse, Blade 2, Wanted, nee, aber der hatte doch jetzt Indiana Jones, natürlich, im neuen Indiana Jones ist er.
Da war er.
Dann noch mehr Infinity Pool, war das nicht auch
der irgendwas? Der war ein fucking Wanted, okay. Und in Cars.
Westworld war er, es ist
unglaublich. Also ich glaube, irgendwann muss ich mir diese Cars-Filme mal anschauen.
Nee.
Doch, also allein so, ich sehe das immer, weißt du, ich kann manchmal, dann kommt es in irgendeinem TikTok, wo ich denke, das kann doch nicht so absurd sein eigentlich, das ist doch nicht okay.
Wenn du musst, dann musst du es richtig real keepen und dir Planes, das Spin-off anschauen, das sogar so mies ist, dass es nicht mal mehr Pixar selbst produzieren wollte, sondern es ist so von der drittklassigen Hinterhof-Klitsche von Disney produziert worden. Also nur Planes bitte schauen.
Okay, wenn, dann gucke ich, du kennst mich, bin Komplizist in alles in Erscheinungsreihenfolge.
Sehr schön.
Gibt es da noch mehr? Können wir als unmögliche Voraussage machen, dass es auch noch Trains geben wird oder Boats? Oder?
Das machen wir mit. Ich notiere das alles. Das
ist noch so ein Verkehrsmittel. Minecarts.
Cable Cars.
Cable Cars.
Sag mir mal, Fitness-Tracker oder Elektroautos?
Elektroautos.
Mhm. Japan-Makaken oder Kois?
Kois finde ich geil. Ich hätte gerne so einen geilen Teich.
Okay.
Ich war ja früher Aquarist, ne? Hätte ich auch gern wieder.
Gina Davis oder Susan Sarandon?
Wer ist nochmal Gina Davis?
Das sind die beiden Hauptdarstellerinnen von Thelma und Louise. Gina Davis ist die mit den roten Haaren.
Die, deren dann nehme ich die.
Ja, okay. Brad Pitt oder Harvey Keitel?
Schon Harvey Keitel, ne?
Tony Curtis oder Henry Fonda?
Henry Fonda.
Früchte des Zorns oder die 12 Geschworenen?
Ja, Früchte des Zorns von mir aus.
Sehr gut. Alien oder Blade Runner?
Alien. Any day of the week, ja.
The Martian oder Gladiator?
The Martian.
Resident Evil 2 oder 3?
Ich habe den dritten nicht nochmal gesehen. Man sagt ja immer, es geht irgendwie wieder aufwärts. Ich mach mal den dritten und wir überprüfen das dann empirisch.
Okay. Wie sieht's aus mit Resident Evil Apocalypse oder Escape from New York?
Schon Escape from New York, fürchte ich.
Ja, ja. Ich finde, da musst du nicht ich fürchte sagen, aber Offenbach oder Leipzig?
Interessant. Ich war noch nie in Offenbach.
Also die einen sagen, du hast nicht viel verpasst und die anderen sagen das auch.
Leipzig fand ich ja nett. In Leipzig könnte ich mir vorstellen zu leben.
Leipzig ist Leipzig. Sehr schön. Ja. Leipziger Allerlei oder grüne Soße?
Ich bin ein Fan von grüner Soße. Was ist denn Leipziger Allerlei?
Das ist, glaube ich, so gemüsegehäckseltes irgendwie.
Ja, grüne Soße.
Thelma und Louise oder The Last Duel?
Thelma und Louise mit Abstand. Großem Abstand.
Manche mögen es heiß oder Spartakus.
Beide nicht. Dann, ja, weiter.
Reboot oder Fortsetzung?
Auf jeden Fall Fortsetzung.
Sony oder Marvel?
Auch beides nicht, ja, Sony.
Mini-Rock oder Netztop?
Netztop ist nice, würde ich selbst gern tragen.
Alien-Invasion oder Meteoroideneinschlag?
Auf jeden Fall Alien-Invasion. Warum nicht beides auch?
Oh Gott, das wäre wahrscheinlich der Albtraum. Serienmörderfilme oder True Crime Podcasts?
Boah, beides ganz, ganz schlimm. Weiter.
England oder USA?
England.
Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
Drachen sind schon nicer, ne? Drachen.
Die Verfolgung
mit Drachen, würde ich mir angucken.
Ja, hier in der neuen Game of Thrones Serie, House of the Dragon.
Guck doch keine Serie.
Ja, in dem großen Finale gibt es eine Verfolgungsjagd auf Drachen, deswegen ist diese Frage hier gelandet.
Ah ja, ich hatte schon auf die Motorräder gehofft.
Die Verfolgungsjagd in Thelma und Louise oder in Blues Brothers?
Thelma und Louise.
Tom Hanks oder der Weihnachtsmann?
Tom Cruise.
Wenn die Antworten sich einfach ausgedacht. Skandalös.
Okay, ich nehme Wilson. Ich nehme Wilson.
Okay. H.G. Wells oder Orson Welles?
Bei Orson Welles denke ich immer an seine hervorragende Rolle als Antagonist in dem 67er Casino Royale.
Haha, den habe ich nie gesehen.
Sehr, sehr ulkiges Ding.
Ich habe nur, als ich da letztes Jahr bei Markus eingeladen war, oder war es schon vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, zu dem F for Fake, habe ich ja den Fun Fact mir angelesen, dass Orson Welles in fast keinem Film seine originale Nase zeigt, sondern immer angeklebte Nasen hatte, weil er so einen Komplex hatte, dass er seine Nase zu klein fand.
Das hat mich überzeugt, ich nehme H.G. Wells.
Dabei hat er echt eine süße Nase. Halt so eine Stutznase, das war das Problem. Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump?
Auf jeden Fall zurück in die Zukunft.
Martin Sheen oder Charlie Sheen?
Ha, beide nicht, Martin Sheen.
Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man oder in Social Network?
Auch beides Arschlöcher, ne? Weiter.
Kalter Krieg oder Christentum?
Boah!
Bist du nicht verpflichtet, als Bayer jetzt Christentum zu sagen?
Kreuz.
Kreuz. Musst du es nicht immer sagen auf alle Antworten?
Allein dafür schon sage ich Kalter Krieg.
90er oder 2020er?
In welcher Hinsicht? Das sagst du einem dann nie, ne?
Das sage ich einem nicht, die Frage. Lautet nur 90er oder 2020er?
Ich bin Kulturoptimist, 20er.
Splitscreen oder Voice-Over?
Splitscreen finde ich nice.
Licker oder Nemesis?
Nemesis. Wegen der besseren Charakterentwicklung, du weißt schon.
Ja, auf jeden Fall. Opferbananen oder gar kein Obst?
Nehmen nochmal Spargel. Opferbananen.
Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen?
Bilder mit Sinnsprüchen? So, ich habe gestern, wir hatten ja diese Tagung bei uns am Lehrstuhl diese Woche, ja?
Ja.
Und wir hatten dafür so ein paar Einkäufe gemacht, hier Kaffeekanne hinstellen und so weiter, paar Kekse, ein paar Nektarinen, ja? Und dann ging die Frage rum, haben wir noch Servietten oder so? Und dann, ja, klar, wir haben noch einen ganzen Stapel Servietten, die können wir da einfach hinlegen. Ja. Und da waren es, aber ich weiß nicht, was, wo, wer diese Spaßservietten aufgetrieben hat, es war wirklich so, es war so lila-weiß geringelt, da drauf stand so Love Food Friends. Oder sowas. Und die waren irgendwie ein Running Gag auf der Tagung, das mochte ich sehr gerne. Also Sinnsprüche. All day. Ja. Ich möchte auch so ein Wantetu, wo irgendwas draufsteht. So. Lebe dein Leben, als wär's dein letztes.
Das ist eine Top-Wantetu. Sag mir mal, traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur?
Kritik an der Arbeitskultur natürlich.
Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Absturz in den Abgrund?
Das ist schon frech. Ich nehme natürlich den Freeze Frame.
Haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht?
Ja, schon.
Bakterien oder Gottes Weisheit?
Bin ich da als Bayer nicht verpflichtet, Bakterien zu sagen?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann sag mir mal, ich lasse das als Antwort gelten und sag mir mal, Schicksal oder Zufall?
Tja, ich glaube, ja. Schon Schicksal, oder? Also natürlich glaube ich nicht daran, das ist Bullshit, aber ich finde Geschichten spannender, in denen es Schicksal gibt.
Okay. Und eine letzte Frage habe ich noch, und zwar: Bei einem Zombie-Virus-Ausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
Auf gar keinen Fall. Da bin ich dann doch Kantianer, ne?
Das werden wir gleich noch ausführlicher diskutieren, habe ich im Gefühl. Und das führt uns auch wieder zu unserer letzten Rubrik heute Abend in dieser ersten Folge zurück, nämlich der Frage, die nächste Folge, warum sollte man sich die anhören? Oder wenn man es gar zu doll treiben will, warum sollte man den Film gesehen haben, nämlich Resident Evil Apocalypse, den wir besprechen werden, den zweiten Resident Evil Film?
Also ich habe lange danach gerungen, warum man den gucken sollte.
Ja.
Ich weiß nicht, also
wenn man Komplettist ist vielleicht.
Okay, ja, darauf will ich hinaus. Ich habe, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich auch allen, die dabei waren, schon wieder davon vorgestanden, was für großartige Kunstwerke und Kunstfilme die Resident Evil Reihe ist. Tatsächlich hat dein Sohn hat mich gefragt, ob man dann auch jetzt den vierten, fünften gucken kann, ohne den zweiten und dritten zu kennen. Und ich habe lange überlegt und habe so gesagt, ganz ehrlich, selbst wenn man den zweiten und dritten kennt, sind die anderen schwer zu verstehen. Das heißt, ich würde sagen, man muss sie leider gesehen haben. Nein, man guckt das natürlich an, weil man an der Reihe interessiert ist und auch daran, wie sich die Reihe verändert. Und wenn man ein bisschen Sitzfleisch hat und weiß, dass der fette Scheiß hinten rauskommt. Und es ist auch ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht der schlimmste Film aller Zeiten, er ist unterhaltsam.
Ja.
Man kann ihn mal schnell sich weggucken und es bringt auf jeden Fall einen Mehrwert. Und ich glaube, die Folge sollte man sich anhören, weil wir wie immer versuchen werden, alles da rauszupressen, was irgendwie geht und so, die Motive auch zu hinterfragen und zum anzugucken, worum geht's da eigentlich und warum vielleicht auch finden wir den weniger interessant als andere Werke aus dem ähnlichen Genre und aus einer ersten ähnlichen Zeit. Ich glaube, das ist auch schon Grund genug.
Ja, das ist doch sehr schön auf den Punkt gebracht. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, von daher bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du hier warst bei dieser ersten
wunderbaren
Folge. Sag uns doch noch mal, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte.
Sehr gut, ihr findet mich überall als Zwangsdemokrat. Meine Podcast-Formate heißen Team Schere und Wendeltreppe ins Nichts. 5. August, neue Folge, ihr wisst schon.
Sehr schön. Wir machen jetzt gleich weiter und ihr da draußen hört das dann wahrscheinlich in so circa 2 Wochen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ah nee, das sage ich im anderen immer. Ich danke euch, dass ihr ein bisschen zugehört habt, sage ich hier immer, glaube ich. Egal, tschüss.
Schausen. Schausen Banausen.
So, bist du noch fit?
Ich bin im Eimer.
Aber bist du im Eimer? Habe ich dich fertig gemacht?